Liebe Hörer, herzlich willkommen zur 471. Folge des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den Film Nocturnal Animals. Mit mir hier unser Autor, das ist Robert Krüger.
Hallo.
Und seine Ex-Frau, Claudia Nördinger.
Hi. Und der Typ auf der Outdoor-Toilette, Stefan Giesbert.
Das bin ich. Was hast du gesagt?
Der Typ auf der Outdoor-Toilette.
Ach so, ja. Ich nehme gerne vom Klo aus.
Outdoor-Toilette.
Haben wir schon mal eine Sinne vom Klo aus? Na egal, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Du hast es ins Kino geschafft und du hast Nocturnal Animals gesehen.
Richtig.
Worum geht's?
Nocturnal Animals ist der neue Film von Tom Ford, also nach A Single Man vor 7 Jahren oder sowas, der zweite von Tom Ford. Und nachdem A Single Man ja Literaturverfilmung und eher, naja, eine Charakterstudie und sowas war, sind wir hier schon eher so in Thriller-Richtung unterwegs. Die Hauptfigur ist Susan, gespielt von Amy Adams, eine Galeristin, die in so einer, naja, gut, es ist ein Tom Ford-Film, sehr, sehr stylischen, ausgestalteten, coolen, reichen Welt lebt, die allerdings gleichzeitig auch ziemlich klinisch wirkt. Also wir kriegen schnell ein Gefühl, dass sie auch unglücklich ist und in eigentlich einer lieblosen Ehe lebt und vielleicht nicht direkt zu beneiden ist für ihr Leben. Und die bekommt von ihrem Ex-Mann, mit dem sie vor 19 Jahren verheiratet war, bekommt sie ein Manuskript zugeschickt. Und dieses Manuskript liest sie dann während eines Wochenendes, an dem ihr Mann nicht zu Hause ist. Und wir wechseln dann von dieser Rahmenhandlung ins Manuskript und immer wieder zurück. Und das Manuskript ist so eine sehr brutale Geschichte von einem Mann, gespielt von Jake Gyllenhaal. Wir kriegen früh den Eindruck, dass es zwischen dem und ihrem Ex-Mann einige Überschneidungen gibt oder dass das sozusagen so ein Stand-in für ihn ist, der mit seiner Frau und seiner Teenager-Tochter irgendwann nachts auf einer Straße unterwegs ist und von irgendwelchen brutalen Typen quasi dazu gezwungen wird, von der Straße runterzufahren, oder die werden eben von denen belästigt. Und diese ganze Handlung entwickelt sich dann eben auf eine sehr, sehr drastische Weise. Da möchte ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Und im Prinzip ist es so, dass dieser Roman im Film ist dann eigentlich so ein bisschen wie eine Sam Peckinpah-Handlung. Also es ist eine sehr drastische, brutale, dreckige, staubige Szenerie, die wir da zu sehen bekommen, die eben sehr starken Kontrast bildet zu dem, was wir in der Rahmenhandlung sehen. Gleichzeitig ist es aber so, dass ganz offensichtlich diese Handlung schon auch eine persönliche Bedeutung für Susan hat. Also wir sehen eben die Wirkung, die dieser Roman auf sie hat und wie es auch ihre Erinnerung an die Vergangenheit zurückbringt. Also offensichtlich zum Teil auch ein Kommentar auf das ist, was vielleicht früher passiert ist. Und dann gibt es eben auch Rückblenden in die Zeit vor 19 Jahren, als Susan jung war und noch mit Edward verheiratet, der dann eben auch von Jake Gyllenhaal gespielt wird, 19 Jahre früher. Jo.
Klingt fürchterlich verkopft.
Ich finde nicht, dass es fürchterlich verkopft ist. Also es ist natürlich so, dass diese Handlung im Roman, die ist natürlich alles andere als verkopft. Die ist wirklich, also ziemlich in die Fresse, das muss man schon sagen. Da muss man zum Teil auch ein bisschen was aushalten. Und das, was außenrum ist, ist eben, wie ich schon gesagt habe, hat zum Teil sowas, also emotional Klinisches. Aber das ist eben doch ein sehr bewusster Kontrast. Und wir beobachten zum Teil Susan beim Lesen. Und das ist was, was nur funktioniert, weil Amy Adams hier sehr gut ist. Also das schafft sie, das so hinzubekommen, dass uns das irgendwie auch, also dass das filmisch ist eben, was ja nicht so ganz einfach ist. Also die Struktur mag sich jetzt vielleicht komplexer anhören, als sie sich dann letztendlich anfühlt. Ich finde, dass das doch sehr gut gemacht ist, wie die Rahmenhandlung in den Roman übergeht und wieder zurück. Diese Blenden vom einen ins andere und zurück, das ist sehr, sehr geschickt eingesetzt, ohne dass du jetzt das Gefühl hast, du bist nicht orientiert oder es erfordert jetzt von dir irgendwie was Besonderes, da den Überblick zu behalten oder sowas.
Also ich sieht würde man sagen, immer genau,
wo ja, man ja. Also die Optik ist auch ganz anders, das muss man schon sagen. Also es ist so, dass, wie gesagt, also an mich hat eben dieser Romanhandlung hat mich an Peckinpah erinnert. Sowas hat sowas staubiges 70er Jahre mäßiges, während die Rahmenhandlung zwar vom Styling her sehr modern aussieht, aber gleichzeitig finde ich filmisch eher sowas von Film der 50er Jahre, so ein Hitchcock Style hat so ein bisschen. Also jetzt weniger die Elemente, also wie in jedem, also wie auch im vorherigen Tom Ford Film und wahrscheinlich wird das immer so sein, ist alles perfekt gestylt. Also es gibt keine Details in diesem Film, die nicht, wo offensichtlich sich nicht jemand genau Gedanken drüber gemacht hat, wie das aussehen soll. Aber irgendwie hat das so einen filmischen Flair, der mich an Hitchcock erinnert hat. Auch es gibt auch, wird auch unterstützt durch den Score, der zum Teil auch so ganz deutliche, es ist fast so, als hätte jemand bei den verschiedenen Teilen des Scores immer versucht, so zu klingen, wie eben eine bestimmte filmische Tradition, was ich sehr schön fand. Und dann gibt es so Szenen, es gibt zum Beispiel eine Szene, die eigentlich total nebensächlich ist, wo Susan mit dem Auto zu Hause ankommt und sie fährt eben in die Einfahrt dieses großen Hauses. Und der Score und die Kamera und die ganze Ausgestaltung haben bei mir da sofort, bevor eigentlich wirklich irgendwas passiert, hatte ich so ein Gefühl von so eben 50er-Jahre-Film. Es hatte einfach so diesen Flair. Und also ich finde das sehr schön, dass der Film einerseits so ganz unterschiedliche filmische Meilensteine so auf die anspielt, ohne jetzt auf einen konkreten Film anzuspielen, aber eben so ein Flair und so eine filmische Tradition, aber es dann schafft, die zueinander in Beziehung zu setzen, ohne dass das irgendwie künstlich wirkt oder sowas. Oder ohne, dass es nur so eine Kombinations-Pastiche-Collage, was auch immer ist, sondern dass tatsächlich du das Gefühl hast, dass das funktioniert in sich miteinander und so.
Okay.
Ja.
Ja, Ich habe mir vorhin den Trailer kurz angeschaut, als ich gesehen habe, dass du den Film gesehen hast. Und ich fühlte mich eben auch so an, ja, ohne es konkret sagen zu können, 70er oder Hitchcock oder sowas, aber an so alte Filme erinnert, an so, da waren so ein paar Ausstattungssachen, die so ganz altmodisch waren und so, kann ich mir gut vorstellen, dass diese Stimmung da erzeugt wird und rüberkommt.
Ja.
Auch wenn der Trailer irgendwie kein Gefühl gibt, in welche Richtung es gehen könnte.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen gewollt natürlich.
Ist ja gut. Erzählt mir die ganze Geschichte.
Genau, also ich würde sagen, der Film ist einerseits ein Thriller, ist auch ein Drama oder sowas. Also so ganz, ganz möchte ich mich da eigentlich nicht festlegen. Ich würde eigentlich sagen, vielleicht doch am ehesten ein Thriller. Und der Film, also mal davon abgesehen, dass er unglaublich klug konstruiert ist und toll ausgestattet ist und einen tollen Score hat, lebt er schon einfach auch davon, dass er eben tolle Schauspieler zur Verfügung hat. Also wie gesagt, Amy Adams, Jake Gyllenhaal, dann Aaron Taylor Johnson spielt einen der Typen, die eben diese Familie da von der Straße zwingen. Und der ist wirklich widerlich, wenn ich dran denke, dass ich den eigentlich, ich weiß nicht, ob ich hier im Podcast mal über den Film, der auf Deutsch Frontalknutschen heißt, so ein britischer Teenie-Film. Und da spielt er mit, damals ist er, ich weiß nicht, wie alt er da war, 15 oder 16 oder sowas, wirklich der süßeste britische Junge, den man sich vorstellen kann. Und ich meine, dann okay. Kick-Ass eben und so. Und hier ist er echt so mega widerlich. Das ist schon erstaunlich. Dann Isla Fisher spielt mit, Michael Shannon spielt einen Cop. Ziemlich coole Rolle auch. Also es sind einfach, Laura Linney taucht mal auf in der kleinen Rolle. sind einfach sehr, sehr gute Darsteller, die eben wahrscheinlich auch nach A Single Man wussten, dass es ihnen nicht schadet, in einem Tom Ford-Film aufzutauen. Also ja, davon profitiert der Film ganz eindeutig. Und eben die Tatsache, dass Amy Adams das schafft, das beim Lesen gefilmt werden irgendwie spannend wirken zu lassen, ohne dass sie wahnsinnig viel macht. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass sie da irgendwie so stark drauf reagiert. Sie hat eigentlich schon sowas Statisches, weil sie eben auch hier eine Person spielt, die alles so in sich, so emotional in sich verschlossen hat, also die einfach ganz deutlich seit vielen Jahren in so einer Position verharrt, wo sie zwar mit ihrem Leben nicht glücklich ist, aber in keiner Weise da irgendwie dramatisch drauf reagiert oder sowas, sondern eher so in Kälte erstarrt ist, wenn man so will.
Okay.
Ja. Ja, also ich fand das sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also ich finde wirklich, dass es meisterlich gemacht ist. Ich will ihn unbedingt nochmal anschauen, vielleicht sogar nochmal im Kino. Ich hatte am Schluss so ein bisschen das Gefühl, dass mich diese Rahmenhandlung emotional nicht so richtig mitnimmt, obwohl die zum Teil doch auch, also könnte einen schon auch bisschen berühren oder sowas. Und ich hatte dann so das Gefühl, dass sie mich eigentlich ein bisschen außen vor lässt. Aber inzwischen, jetzt habe ich noch eine Weile drüber nachgedacht, ich finde schon, dass der Film auch so einer ist, über den man hinterher noch mal nachdenkt. Ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob das falsch ist. Vielleicht ist das auch genau richtig, dass während die Romanhandlung im Film dich packt und entsetzt und irgendwie abstößt und du Angst hast und so weiter, die Rahmenhandlung eigentlich so an der Oberfläche bleibt, weil das eigentlich sehr gut zu dem passt, was sie zeigt. Also möglicherweise finde ich auch gar nicht, dass man das notwendigerweise kritisieren sollte. Und möglicherweise ist auch das wieder etwas, was eigentlich eine kluge Entscheidung ist, wobei ich mir vorstellen kann, dass viele Leute das vielleicht kritisieren an dem Film, dass sie eben emotional da so ein bisschen an der Oberfläche bleiben und nicht so involviert sind, wie man vielleicht gerne wäre oder so.
Aha.
Jo, der Film ist jetzt auch ein paar Mal, glaube ich, bei den Golden Globes nominiert. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er bei den Oscars die eine oder andere Chance hat. Ich glaube, dass ich ihn fast sogar besser finde noch, als was ich jetzt so an Medienecho darauf gehört habe. Also ich finde wirklich, dass er meisterhaft gemacht ist und sehr, sehr interessant und klug ist. Und ich glaube, ich würde ihm jetzt mal 9 Punkte geben.
Okay.
Ja.
Ich habe sauber vor, ach, das war, glaube ich, noch letztes Jahr, hat auch die Kollegen vom Kinocast haben den, glaube ich, auch gehabt in der Sneak.
Ja.
Und ich meine, der Erik sei total begeistert gewesen.
Ja, also ich bin auch ziemlich begeistert.
Oh ja. Ich war jetzt gerade kurz auf der Webseite. 10 Punkte und er sagt, Nocturnal Animals ist der beste David Lynch-Film, der nicht von David Lynch gemacht wurde.
Ja, also es stimmt, dass es David Lynch-Momente gibt. Ich mag ja David Lynch nicht, insofern wäre das für mich jetzt noch keine Auszeichnung, aber es stimmt, dass es David Lynch-Elemente gibt. Also ich finde, wenn man das so sehen will, dann wäre es für mich David Lynch-Elemente so umrahmt, dass sie für mich funktionieren.
Okay, ja, also
insofern für mich der bessere David Lynch.
Warum nicht? Ja. Der Podcast-Kollege, der Chris, hat 8 Punkte gegeben, also der ist
ja, genau.
Schon eher enthusiastisch, möchte man sagen.
Ja, also ich gebe momentan mal 9 Punkte, würde ihn aber, wie gesagt, gerne nochmal anschauen, wobei ich nicht glaube, dass die Gefahr besteht, dass ich das dann nach unten korrigieren würde oder sowas. Er ist auch wirklich so mit mir gewachsen. Ich habe ihn angeschaut mit einer Freundin, die, glaube ich, direkt nach dem Film so ein bisschen unsicher war, ob er ihr überhaupt gefallen hat. Okay. Und es ist ja jetzt aber auch nicht so der Film, wo du rausgehst und direkt drüber reden willst oder so, sondern du musst ihn so ein bisschen sacken lassen. Also zumindest bei mir war das so. Und dann ist er aber auch in den nächsten 2-3 Tagen so, ist er so in mir gewachsen. Ich habe immer noch mal drüber nachgedacht und war dann eigentlich immer beeindruckter, je länger ich drüber nachgedacht habe. Und war eben dann auch so, dass ich bei Sachen, wo ich erst gedacht habe, so, ob ich das so gut finde, dann im Nachhinein dachte, aber ist das nicht gerade schlau oder ist es nicht gerade dadurch so interessant und eigenständig? Also was ich an dem Film einfach toll finde, ist, dass du ihn anschaust und obwohl es diese Referenzen zu anderen Kinotraditionen gibt, hast du nie das Gefühl, dass du hier einfach nur was nochmal aufgekocht siehst, was es so schon gab, sondern es ist eben doch sehr, sehr eigenständig und interessant und neu und ja, also es, für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich jetzt sagen würde, Tom Ford erwarte ich mir wirklich Welten in den nächsten Jahrzehnten. Also wenn man sich einfach anschaut, was jetzt sein erster, sein zweiter Film war, kann ich mir vorstellen, dass das so toll noch wird über die nächsten Jahrzehnte. Insofern freue ich mich und ja, ich mochte ihn sehr.
Okay. Du machst mir jetzt gerade Lust, ihn zu gucken, aber ich habe noch so viele aktuelle Kinofilme, die ich alle noch gucken möchte. Das ist echt, das wird schwierig. Aber ich plane die Woche schon zweimal ins Kino zu gehen, also ich werde halt aufholen. Bitte?
Ja, mach halt drei draus.
Was willst du noch anschauen, Stefan?
Passenger und La La Land.
Okay. Also ich würde fast vermuten, dass Nocturnal Animals besser als Passengers ist, aber das nur meine Vermutung. Aber
da habe ich mich schon zu verabredet mit meinem ehemaligen Mitbewohner und
da kommst du nicht mal raus.
Na gut, dann berichtest du einfach nächste Woche davon und
ich kann es ja mal versuchen, ihn zu überzeugen, ob er nicht doch, aber ich, nein.
Na gut.
Ich vermute nicht. Ja.
Jo. Also, 9 Punkte von mir, klare Empfehlung. Ich fand ihn meisterhaft, wirklich.
Meisterhaft. Sehr gut. Ja.
Ist ja auch Oscar-Saison jetzt. Also, jetzt müssen sie ja kommen.
Ist der für irgendwas schon nominiert oder ausgezeichnet?
Weiß ja, Oscar-Nominierungen sind ja noch nicht raus. Aber Globes ist er, glaube ich, für Regie, Screenplay und Aaron Taylor Johnson ist auch nominiert als bester Nebendarsteller. Was ich ehrlich gesagt nicht so viel finde jetzt, aber gut, bei den Oscars ist es ja auch erst, dass es dann 10.000 Kategorien gibt, die sonst noch in Frage kämen insofern. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass er bei den Oscars sehr häufig nominiert wird, dann aber vielleicht doch nicht so viel gewinnt. Für mich ist er ein bisschen einer dieser Filme, die eben, wo du dann an der Nominierungsliste sehen kannst, was für ein Respekt diesem Film doch entgegengebracht wird. Aber es ist vielleicht für viele dann doch nicht dieser Film des Jahres, wo sie sagen, der holt jetzt dann die ganzen Awards tatsächlich. Wobei ich eben zum Teil vielleicht der Meinung bin, dass das dann auch ein bisschen ungerecht ist. Also für mich, wenn jetzt jemand, also wie der Erik sagt, der beste Film und sowas, also ja, müsste auch für mich auch erstmal was anderes kommen, was mich vom Gegenteil überzeugt. Okay, lass uns weitermachen. Was haben wir noch? Was haben wir noch Überragendes?
Überragendes. hat jemand von einer von euch eine Droge der Wahl am Start?
Ich habe ein Bier hier stehen.
Du hast ein Bier hier stehen?
Ja. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in der Sendung. Ein Brooklyn Brewery New York East IPA. 6,9%. Ja, hatten wir, glaube ich, schon mal. Muss man nicht.
Das habe ich, ja.
Müssen wir nicht ausführen. Kann man aber hier gut kaufen. Gibt es mittlerweile, glaube ich, sogar im Rewe. Und I like this one.
Oh ja. Sehr fein. Da wir nicht wissen, wie lang du heute dabei bist, Bob, ziehen wir mal den von dir gesehenen Tatort aus Frankfurt vor.
Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, weil ich habe ihn nicht mal ganz komplett gesehen. Ich habe so die letzten 70% gesehen, könnte man sagen. Mit anderen Worten, ich habe den Anfang verpasst.
Siehst du, ich habe die ersten 30% gesehen und habe dann ausgeschaltet.
Ist doch hervorragend. Dann haben wir einen kompletten Tatort.
Gut. Also dann kannst du ja mal gerade den Fall schildern, weil ich bin erst dazugekommen, da wurde schon wild ermittelt.
Ein Friseursalon brennt aus, vermutlich durch einen Molotow-Cocktail. Und eine Person ist da drin verstorben. Und dann ist es eine Mischung aus Nazis gegen Ausländer und die Kommissare hängen da irgendwie mittendrin in der Luft. Und als die Kommissare dann angefangen haben, auf der Mauer, auf der Lauer zu sitzen, habe ich Big Bang Theory Folge Staffel 9 geguckt. Das war mir zu blöd.
Ja, das ist so ungefähr der Moment, wo ich eingeschaltet habe oder wo ich reingekommen bin. Meine Freundin hat den geguckt. Ich war vorher noch klettern und kam dann nach Hause. Und da lief der schon. Ja. Und das war dann auch so eine meiner ersten Fragen, so, ist das irgendwie so der Gesangstatort? Und dann meinte sie halt nur so, naja, es geht halt um Nazis und da deshalb geht es jetzt auch um deutsches Liedgut. Und den Zusammenhang mochte ich nicht so ganz sehen und der fiel dann auch, wenn du vielleicht so 10 Minuten länger durchgehalten hättest, fiel das Thema dann auch wieder raus, weil irgendwie Teile der Story spielten in einem Chor.
Und ja, das habe ich auch mal zwischendurch nicht mal gesehen. Aber es war mir dann echt, also, oh nee.
Es wurde an absurden Stellen gesungen im Polizeipräsidium und so singen die dann auf einmal und nicht nur so eine Zeile, sondern so alle 12 Zeilen oder so.
Ja, fürchterlich, oder? Ich war so froh, als der Kommissar dann mit diesen Ordnern umhergeworfen hat.
Ja, das war ganz nett. Das ist aber auch wie beim letzten Frankfurter Tatort, diese Kameraspielereien dann so, das so zu filmen, dass dann so alle Dinger so durch die Luft fliegen und es wird so fast Zeitlupe so ein bisschen.
Ja, genau, der wirft sie nochmal hoch und nochmal hoch. Ich fand's aber diesmal so anstrengend, auch diese Location, die ewig unter Baustelle sein, das Polizeipräsidium, dann dieser komische neue, oh, nee.
Also ist der neue Chef, der andauernd irgendwelche komischen ausländischen Gedichte rezitiert, komplett kontextfrei, also einfach reinkommt, anfängt ein Gedicht vorzulesen und danach geht die Geschichte weiter und man weiß nicht, warum er das vorgelesen hat. Niemand, der in dieser Szene anwesend ist, geht darauf ein, warum er das gemacht hat und dass das vollkommen unpassend war. Und alle machen
sich nur komisch an.
Die gucken sich komisch an und dann ist er fertig und dann heißt es, ja, wir müssen jetzt noch hier und der Verdächtige und der Staatsanwalt und so weiter und dann gehen sie alle raus und du denkst dir, der hat gerade ein afrikanisches Gedicht vorgetragen auf seiner Interpretation, wie man diese ganzen Wörter ausspricht. Das war komplett zusammenhangs- und kontextfrei, vollkommen bescheuert und langweilig und passt überhaupt nicht mitten in deren Arbeitsalltag. Was sollte das? Und keiner der Figuren spricht es an und das ist jetzt dann Kunst oder ich weiß nicht was.
Ja, vorher hat er noch ein Gedicht vorgelesen, irgendwas mit Eile, mit Weile, hat aber alle Ws wie Fs gesprochen. Also Eile mit Pfeile.
Ja, am Ende hat er auch nochmal so ein Chinesen-Ding, wo das L oder das R verdreht, auch nochmal vorgelesen.
Oh Mann, nicht.
aber unabhängig davon, der eigentliche Aufreger, also machen wir die positiven Sachen zuerst. Das war wieder ein Frankfurt-Tatort, der schön Frankfurt-Feeling aufkommen lässt, weil der ausgebrannte Friseursalon ist im Oederweg, im Nordend und da wird auch viel umhergehüpft in der Gegend. Zwischendurch sind wir mal in Altsachs, wo sehr unschöne Sachen passieren. Wir sind am Mainufer mal ein paar Mal unterwegs, schön Skyline zu sehen. Zwischendurch benutzt man mal ein bisschen Archivmaterial, wo die EZB noch nicht fertig ist, schneidet dann kurz weiter auf eine andere Luftaufnahme, wo die EZB wieder fertig ist, dann wieder eine andere Luftaufnahme, wo die EZB nicht fertig ist, dann wieder eine Aufnahme, wo die noch auf dem Boden stehen und man die EZB im Hintergrund aber stehen sieht, wieder fertig. Gut, alles geschenkt, da kannst du dir jetzt überlegen, wie viele Shots man noch so im Archiv liegen hat, die man jetzt noch im Laufe der nächsten Jahre benutzt, die alle nicht zusammenpassen. Aber gut, das waren so die positiven Sachen, dass schön Frankfurt-Feeling aufkam, aber da hat man jetzt natürlich, wenn man nicht Frankfurter ist und das Ding guckt, auch nur so begrenzt was von. Und deshalb dann jetzt zur Geschichte und da war es dann halt so, sie haben halt relativ schnell in dieser Neonazi-Szene die Neonazi-Szene war irgendwie Teil des Problems, man hat da so rumermittelt, aber eigentlich verhaftet hatte man einen Flüchtling und dessen Fingerabdrücke waren irgendwie Teil der in den Ermittlungen aufgetaucht. Und das war natürlich unschön, weil jetzt politisch gerade nicht so cool, wenn man jetzt irgendwie wieder Flüchtlingsstraftaten hier, wo dann auch noch Leute zu Tode kommen, das ist ja ein gefundenes Fressen für die rechten Gruppen, wenn sowas dann eben in der Zeitung steht. Und verlagerte sich der Tatort so darauf, uns diese aktuelle politische Lage mal klein zu erklären. Also alles, was da passierte, wurde diskutiert, so dass es auch der dümmste Zuschauer vor dem Fernseher versteht, weil die Kommissare sich das dann gegenseitig erklären. Und wenn dann irgendwie die Rechten wieder zu sehen sind, dann gibt's da natürlich eine Szene, wo Frau Kommissarin mit der jungen Rechten spricht und die ihr dann mal erklärt, wie ihr völkisches Gedankengut funktioniert und Frau Kommissarin dann klein auf jedes dieser Argumente eingehen darf und sie im Grunde ja, anschreit, was das alles Quatsch ist und ihr dann irgendwie erklärt, warum das alles Blödsinn ist und das ist ja genauso in ihrer täglichen Polizeiarbeit ist es ja so, es gibt schwarze Verbrecher und es gibt weiße Verbrecher und es gibt schwarze Kinderschänder und es gibt weiße Kinderschänder und es gibt sogar gelbe Kinderschänder und so und das erklärt sie dir dann alles so eins zu eins und danach trifft sie sich nochmal mit ihrem Kommissarkollegen und erzählt dem, was die gesagt hat und der erklärt ihr dann auch noch, also der erklärt uns dann auch nochmal alles und so geht das die ganze Zeit und das ist wirklich anstrengend. Mal abgesehen davon, dass ich echt gern wüsste, ob es in Altsachsen einen Nazi-Club gibt, wo 500 Nazis drin sind und Rechtsrockmusik hören. Ich glaube nicht, dass Frankfurt so einen Club hat. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Das war alles so wohlfeil zusammengeskriptetes, wir müssen dieses Thema Flüchtlinge und rechte Gewalt gegen Flüchtlinge irgendwie in einem Tatort verarbeiten. Und deshalb schmeißen wir diese ganzen Themen jetzt mal in so einen großen Topf und dann rühren wir die durch. Und dann machen wir dann noch irgendwie eine ganze Prise, nee, nicht eine Prise, einen ganzen Streuer Erklärbär rein und dann ist es fertig. Und es war wirklich anstrengend. Mhm. Wenn es nicht Frankfurt gewesen wäre, hätte ich auch ausgemacht.
Ja, ich bin ja auch, also bei Frankfurt bin ich auch echt sehr großzügig sozusagen, aber ich hab's dann nicht ausgehalten. Zwischendurch hat mir der Willems noch eine SMS oder irgend sowas geschrieben und er hat gemeint so, oh, Frankfurt ist aber echt anstrengend heute. Und da musste ich ihm dann gestehen, dass ich schon gar nicht mehr weitergeschaut habe.
Musst du nicht gestehen, du bist ja nicht verpflichtet, das zu gucken.
Oh weh, was ist denn das heute für ein Quatsch aus FFM?
Ja. Tja, und da hat der Stefan zurückgeschrieben, wieso hier in Wiesbaden ist alles okay.
Genau, ich habe geschrieben, wir haben vor 20 Minuten ausgemacht.
Ja, ja gut, dafür habe ich ja dann durchgeguckt.
Genau, und der Christian vom Velohome hat auch noch geschrieben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Naja, gut.
Tja, hätten wir das.
Ja.
Von mir keine Empfehlung, nicht gucken. Mehr muss man dazu. Also ich habe ja alles gesagt, was ich sagen wollte.
Ja, also der Tatort aus Frankfurt. Schade.
Ja, mich nervt die Kommissarin so. Ich warte mal, bis es dann irgendwann in ein paar Jahren jemand anderen gibt.
Ja.
Gut, weiter. Ab in Weltall.
Ab in Weltall. Ich habe nämlich die Woche endlich es geschafft, Rogue One zu schauen. Das ist ja dieser Star Wars Film zwischen 3 und 4.
Also für das die, ist ja für die, dieses kleine Independent Ding, was irgendwie so.
Independent Franchise. Also für die Hörer keine Panik, es gibt keine Spoiler, weil falls der Stefan mit Spoilern anfängt, werde ich handgreiflich. Insofern braucht ihr keine Sorgen haben.
Wieso? Soll ich nicht erzählen, dass sie die Pläne von dem, ach egal. Ja.
Das weiß man ja schon.
Bob, du hast doch überhaupt keine Kontrolle. Wenn der Stefan diesen Podcast am Schluss zusammenschneidet, dann kann er ganze Spoilerteile reinschneiden, ohne dass du irgendwas tun kannst.
Was auch sehr lustig wäre irgendwie.
Ja, na gut, das zugegeben, da habe ich nur wenig Handhabe, außer dass ich den Server komplett formatieren könnte. Aber da ist dann schon zu spät.
Das
ist
aber schon ein bisschen, vor allen Dingen hast du es dann gehört. Egal.
Ja.
Also, wir lernen einen Farmer Galen Erso kennen, der auf einem Planeten liegt.
Einen bitte, stopp, was? Ein was?
Einen Farmer. Also der arbeitet als Farmer. Das ist aber so ein
Das andere war der Name. Ich dachte, das wäre ein Wort.
Galen Erso, nee.
Okay.
Und das ist auch nur ganz kurz am Anfang. Der wird dann irgendwie da abgeholt und seine Frau stirbt und seine Tochter Jin, aber leider JYN geschrieben. Ich habe mich die ganze Zeit, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, dass die Frau Jin hieß. Jedenfalls, das ist dann 15 Jahre später unsere Hauptdarstellerin, die sich den Rebellen angeschlossen hat und dann quasi.
Ist das Felicity, ja? Felicity Jones?
Genau.
Ah ja.
Gespielt okay. Von Felicity Jones, richtig. Und sie kommt dann mit anderen zusammen, die erfahren, dass vermutlich ihr Vater eine Nachricht über einen Frachterpiloten an das an die Rebellen geschickt hat. Dieser Vater behauptet, er würde an einem an einem Superwaffe des Imperiums arbeiten. Gut, wir wissen alle, was die Superwaffe dann sein wird. Und
ich nicht, aber macht nichts. Ist okay.
Aber du hast du schon irgendwas davon gesehen?
Ja, ja, irgendwann mal so.
Ja, okay. Ja, also der vierte Film.
Ist egal, musst du mir nicht erklären. Alle, die
der vierte Film von 1977 fängt damit, oder ist relativ am Anfang, wird erzählt, dass sie die Pläne des Todessterns irgendwie erhalten haben.
Ja.
Und ja.
Dann, ah, okay.
Genau, dieser besagte Todesstern, der halt
Ja, der vierte Film beginnt ja damit, dass die Pläne irgendwie in den Druiden sind und die springen da aus dem Schiff und man hat sich immer gefragt, also wo sind die eigentlich hergekommen?
Genau.
Weil am Ende vom dritten ist es ja, ist das ja noch kein Thema.
Nö.
Und am Anfang vom vierten haben sie diese Pläne in den Druiden drin und man weiß irgendwie, Prinzessin Leia hat die da irgendwie reingestopft.
Ja.
Aber wer die besorgt hat und wie man da rangekommen ist, das ist unerklärt.
Genau. Und da müssen sie halt irgendwie es schaffen, erstmal Zugang zu diesen Informationen zu bekommen, dass es diese Pläne gibt. Und da müssen sie im nächsten Schritt diese Pläne dann sich organisieren. So.
Und wie ist das jetzt? Also wie ist das toll? Ist das so toll, wie man es haben will, dass es ist?
Ist es schon sehr schön? Ist es relativ wenig so Jedi und diese moralische Jedi-Autorität? Also ist nahezu nicht existent. Es ist sowas.
Ist es damit dann auch weniger Märchen? Und mehr herkömmliche Action-Story, oder?
Ja.
Ich meine, ja. Die Jedi sind ja schon irgendwie so ein bisschen die Fabelwesen so. Also die.
Ja, es gibt halt dafür ganz viele andere Fabelwesen, aber so dieses ganze Machtthema fehlt halt. Nicht komplett. Natürlich gibt es auch die eine oder andere Stelle, wo es auch ein bisschen was um die Macht geht und so, und die taut drauf und so, aber ja, eben nur wenig. Für mein Gefühl auch zu wenig. Also ich hätte halt gerne da, es passt halt nicht in die Zeit irgendwie rein, dass da jetzt noch ein Jedi auftaucht, der dann im vierten wieder weg ist. Oder man hätte halt einen noch nehmen müssen, den man schon kennt und irgendwie da schon auftauchen lassen können. Am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, dass die zwischen verschiedenen Parteien hin und her gesprungen sind, die wir natürlich, oder ich jedenfalls nicht, wer hat denn da schon die Woche über mich gelästert? Jedenfalls,
Ich war das.
Du warst das?
Ja, beim Portäppler-Treffen.
Stimmt, beim Portäppler-Treffen. Jedenfalls sind wir da, also springen wir am Anfang zwischen unterschiedlichen Parteien, die wir irgendwie alle nicht kennen. Und mir hat dann so ein bisschen die Orientierung gefehlt. Wo bin ich gerade? Wer ist das? Was ist deren, sind die gut, sind die böse? Das erkennt man glücklicherweise an der Musik recht gut. Aber es ist alles so ein bisschen, wer ist das jetzt wieder? Haben wir die schon gekannt? Ah, nee, das war doch die. Und ein bisschen, das war ein bisschen schwierig. Aber, und es wird halt auch recht wenig am Anfang so dieses Weltraumgefühl und so kommt ein bisschen wenig auf. Also man springt dann von Planet zu Planet und so weiter. Aber dann hinten raus gibt es eine fantastische Weltraumschlacht und Bodenschlacht und es tauchen halt alle liebgewonnenen Schiffe auf, die wir kennen, Sternzerstörer und X-Wing und die A-Wings und die B-Wings und wie sie alle heißen, in diesen üblichen Super-Shots, wie sie sich gegenseitig ins Visier nehmen und fliegen und TIE Fighter und wie heißen die anderen TIE Bomber, hervorragend. Also das ist richtig gut, das macht richtig Spaß.
Ich habe gelesen, dass er sehr viel dunkler und, also nicht nur dunkler jetzt bildmäßig, sondern so düsterer vielleicht, so ein bisschen dreckiger vielleicht auch, ist als die anderen. Wie würdest du das sehen?
Ja,
vielleicht also auch ein bisschen böser vielleicht auch.
Ja, es fehlt halt so dieses dieser Teil, der es gut macht. jetzt Jedi oder, also es gibt halt diesen Comic Relief Roboter wieder. So einer, der ist.
Ja, von Alan Tudyk gespielt.
Der ist ganz cool. Aber ja, sonst ist schon ziemlich düster. Ist also, obwohl ich finde es gar nicht so düster, ich finde es halt mehr wie so ein klassischer Science-Fiction-Action-Film. Science-Fiction ist da mit reingegossen, aber es ist halt ein Action-Film. Dadurch, dass halt diese fantastischen, natürlich gibt es dann irgendwelche außerirdischen Wesen, es gibt Fabelwesen, dies und jenes und alles. Klar, die tauchen noch auf und so, aber ja, es hat mir persönlich nicht ganz das Gefühl gegeben, jedenfalls über große Teile, als dann natürlich die entsprechenden Schiffe und alles und die Personen dann, die man auch kannte, schon wieder aufgetaucht sind, dann ist es wieder ein Star Wars Film. Aber eben erst hinten raus.
Okay.
Ja. Man sprach ganz viel vorher über diesen, ach, wie heißt der Kerl denn? Den einen General, Wolf Tarkin, diesen schwarzen General, also von der dunklen Seite vom Imperium, den sie ja komplett gerendert haben.
Okay.
Also der ist,
merkt man das?
Ich wusste es halt.
Okay, ich wusste es nicht, aber jetzt weiß ich es.
Ja, blöd.
Ja, also trotzdem, wenn dann hast du es gewusst, hast genauer hingeschaut und hält oder hält nicht?
Ich finde, es hält. Also ja, man erkennt, dass es ein gespielter, also ein computergenerierter Charakter ist. Also weil so diese Feinheiten, weißt du, die Halbdurchsichtigkeit von Haut und so ein Kram, das kriegen sie halt noch nicht richtig hin. Das ist halt super schwer. Da wirkt einfach menschliche Haut und Haut ist halt etwas, was wir halt super erkennen können. Also, weißt du, ein paar tausend Jahre Evolution oder wahrscheinlich sogar mehr läuft darauf hinaus, dass wir das genau, dass wir nur das sehen, dass wir das gut erkennen können. Und wenn du das versuchst, am Computer nachzubauen, dann musst du halt richtig gut sein. Und so weit sind sie noch nicht. Deswegen wirkt er erst immer in einer sehr dunklen Umgebung. Deswegen, da sieht man ihn schon nicht so gut. Oder man sieht ihn schon deutlich, klar, aber es ist halt ein bisschen düsterer. Da leuchtet dann aber halt alles nicht so, wie es bei Menschen leuchtet. Und ja, also weiterhin wird dann noch ein Charakter, glaube ich, komplett animiert. Die wirkt besser. Also da ist mir nicht aufgefallen, aber das war halt auch nur 3 Sekunden oder so. Aber bei ihm, der hat auch viele, viele Szenen und auch, ja, so Micro-Impressions, also diese kleinen Gesichtszuckungen, die man so hat, wenn man mit jemandem spricht oder sich aufregt oder überrascht ist und so. Das wirkt halt alles so, ja, wie aus einem coolen Computerspiel. Also, keine Ahnung, wenn du da ein aktuelles GTA dir irgendwo ein Video anguckst oder von dem neuen Mafia 3 oder so, da sind die Charaktere auch so wie er. Vielleicht ein bisschen schlechter, aber da fehlt halt noch ein bisschen was. Aber es hat mich nicht rausgerissen. Viel mehr rausgerissen hat mich irgendwie die schlechte 3D. Also entweder Projektion im MTZ nicht gut oder der ist halt nicht so doll in 3D. Also ich finde, braucht man nicht unbedingt in 3D sehen. War jetzt auch nichts irgendwas, wo man sagt, wow. Ich hatte nicht mal groß den Eindruck, dass ich in diesem Weltraum, wenn dann die Sternzerstörer und wie heißen denn die Rebellenschiffe, die großen.
Irgendwas mit Fregatten und koreanische, ja. Sowieso, keine Ahnung, ich weiß, nee, das
Korvetten,
ist der.
Korvetten und Fregatten.
Korvetten, genau. Ja, sowas. Aber ja, das genau. Sind ja nur die Klassen, egal, wurscht.
Ja, genau. Aber
nochmal zurück zu dem General.
Ja.
Es ist ja noch auf einer anderen Ebene halt so eine Art, wie sagt man, Dammbruch, dass man jetzt tatsächlich hier einen Schauspieler, Peter Cushing, der den früher gespielt hat, offensichtlich sozusagen aus dem Grab geholt hat. Digital. Und zwar für eine absolute Mainstream-Produktion. Und natürlich, ich weiß jetzt nicht, ich wusste ja bis eben nicht, müsste man jetzt nochmal nachlesen, was, oder vielleicht können unsere Hörer das beitragen, ob jetzt da seine Erben irgendwie gesagt haben, ja, ist in Ordnung, mach mal, oder wie oder was, aber im Zweifel ja eben zumindest ohne sein eigenes Einverständnis, vielleicht durch das Einverständnis von irgendwem anders, aber wie auch immer, jetzt läuft er da auf der Leinwand rum und hat er nie gespielt, weil ist seit 94 tot. schon irgendwie auch nochmal so ein Meilenstein in der Filmgeschichte, zum Guten oder zum Schlechten. Da müssen wir dann wahrscheinlich nochmal drüber nachdenken, aber krass, oder?
Ja, also er wirkt halt schon so, und insbesondere glaube ich, dass für viele, die das nicht wissen, es kaum möglich ist, da einen Unterschied zu erkennen. Und
ja, bis auf die Tatsache, dass halt 40 Jahre vergangen sind
und
der immer noch genauso aussieht.
Ja. Ja, klar. Nee, aber weiß ich nicht, wenn du jetzt den Film guckst und nicht drüber nachdenkst, Mensch, ach, den habe ich doch in dem Dreier gesehen und der ist ja von vor 40 Jahren, oder in dem Vierer, Entschuldigung, in dem Vierer und der ist vor 40 Jahren, dann ist das halt einfach ein Schauspieler. Und der ist da und der spielt und der sieht auch normal aus und funktioniert alles. Das ist schon krass.
Zu aber diesem Thema kann man sich nochmal The Congress anschauen, mit Robin Wright.
Der fiel mir auch gerade ein, den hatten wir schon mal hier besprochen, ne?
Ja.
Ja, ja, also das ist auf jeden Fall, da geht es um dieselbe Frage.
Also der Film ist ja, in großen Teilen ist er animiert, aber eben nicht so, dass man irgendwie Zweifel hat, dass das, also eher so Comic animiert. Mhm. Aber am Anfang ist es so, dass Robin Wright sozusagen ihre Rechte an sich selbst als Schauspielerin abgibt. Und da wird dann eben auch der technische Prozess gezeigt, wie sie das machen, dass sie dann quasi alles von ihr aufnehmen, um die technisch besten Voraussetzungen zu haben, um sie in Zukunft reproduzieren zu können. Aber sie selbst gibt eben jedes Recht, selbst noch irgendwelche Filme zu drehen, gibt sie ab und überschreibt das praktisch einer Produktionsfirma und die können dann mit ihr machen, was sie wollen.
Okay.
Ja, ja. Das wäre zumindest ein Prozess, wo man sagen könnte, okay, da steckt der freie Wille dahinter.
Mhm. Irgendwie ja, ja.
Sie unterschreibt das und sie kann sich das ja überlegen, und wenn sie das nicht möchte, dann kann sie immer noch Pommesbude-Besitzerin werden. Da hat sie ja jetzt sozusagen eine freie Entscheidung getroffen, aber er ist jetzt halt seit 94 tot. Wie gesagt, ich habe es nicht nachgelesen, die Einzelheiten, ob da irgendwann mal gesagt hat, dass das okay ist. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man ihn irgendwie 93 gefragt hat, ob man ihn mal digital wieder auferstehen lassen darf, falls das mal in 30 Jahren möglich ist. Und er hat dann gesagt, ja, das glaube ich einfach nicht. Insofern ist es mal jeden Fall über seinen Kopf hinweg entschieden worden. Und damit sind wir jetzt mittendrin. Also damit ist jetzt The Congress nicht mehr theoretisch, sondern das ist jetzt dann da. Ne? Und wenn wir denn den nächsten Marlon Brando-Film bald mal sehen oder weiß nicht, Elvis oder sonst wer, geht's halt los, ne?
Ja.
So. Ja. Siehst du mal, das hatte ich noch gar nicht mitbekommen, aber ich war auch so ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit.
Ich habe jetzt hier noch gelesen, dass sie die Charaktere trotzdem mit Motion Capturing abgenommen haben. Als ich aus dem Film rausgegangen bin, habe ich zu meinem Begleiter gesagt, dass ich es gern gehabt hätte, wenn sie gescheites Motion Capturing im Gesicht gehabt hätten. So schlecht kam mir das vor. Ist natürlich die Frage, ob sie eben da nur Gesten, also den kompletten Charakter gemacht haben oder ob sie wirklich auch das Gesicht beklebt haben und dann mit Motion Capturing aufgezeichnet haben und dann auf die digitalen Daten gelegt haben. Das weiß ich nicht, kann ja jetzt auch nicht nachvollziehen, aber das fehlte halt eben gerade das Gesicht, dass der, ja, du kennst es ja, Bob, wenn man so Computerspiele hat, wo die Leute irgendwie so komisch statisches Gesicht haben und der Mund bewegt sich und ja, finden wir seit 20 Jahren jeweils den neuesten Stand cool, aber irgendwie ist es halt noch kein Mensch.
Ja, und Andy Serkis kann halt auch nicht alles und jeden Gesichtsmocappen.
Aber warum nicht?
Weil der Mann auch mal Feierabend haben muss.
Okay, ja gut. Okay. Ja, vor allen Dingen, wenn der Typ dann gesagt hätte, mein Schatz, das wäre
okay. Ja, oder plötzlich hier wie dieser Andy Serkis war doch in Force Awakens, dieser andere. Dieser Große, wie hieß der?
Ja, genau.
Der Große halt.
Alle der Riese da, der Hühner. Ja, so. Das zu Rogue One macht Spaß, anschauen und gut, wenn man Fan ist, hat man ihn eh schon gesehen, wundert sich, warum ich den immer noch nicht gesehen habe.
Ich bin Fan, aber ich komme einfach nicht ins Kino.
Ja, du hast ja andere Themen.
Ja, das kann ja unter unseren Hörern auch so sein.
Ja, natürlich. Ja, dann natürlich nicht, dann geht es andere vor.
Tja, nee, also,
Ja.
Ja, nee, also,
Mich hast du jetzt nicht überzeugt, aber ja, das war vielleicht auch eine Schlacht, die man nicht gewinnen konnte.
Vermutlich, ja.
Tja, gut. Soll ich mal oder willst du noch einen?
Du kannst ruhig, wenn du noch bleiben darfst.
Ja, im Moment ist es ruhig. Also vorhin war ein bisschen Geschrei während der Nocturnal-Besprechung. Jetzt ist Ruhe im Nachbarzimmer. Mal gucken, wie lange das hält. Ich habe tatsächlich Fernsehen geguckt. Mach ja sonst eigentlich nicht. Aber
Was, wir haben den Tatort geschaut, oder?
Ja, gut, okay. Aber gestern haben wir irgendwie so einen Satire-Quatsch geguckt. Und dann war das zu Ende. Meine Freundin ging ins Bett und dann fing ein französischer Film an und im Vorspann sah ich Danny Boone. Und zwar nicht als Hauptrolle, sondern so als Nebenrolle. Der Film ist auch von 2006. Und da war er wahrscheinlich noch nicht so berühmt, weil das, glaube ich, noch knapp vor den Sties war, meine ich wohl. Also ziemlich sogar noch vor den Sties. Und es geht um den Film, auf Deutsch heißt er In Flagranti, auf Französisch La Doublure oder so. Ich kann das nicht aussprechen, ich kann kein Französisch.
Claudia, Englisch, kannst du da nicht irgendwie helfen?
Kannst du
La Doublure, würde ich sagen in diesem Fall. Nicht, dass ich das Wort kenne, aber...
Gut. Auf Englisch hat er einen halbwegs sinnvollen Titel. Da heißt er The Valet, also das meint ja diesen Parkservice. Und das ist tatsächlich der Beruf, den Danny Boone in diesem Film hat. Danny Boone ist, wie gesagt, nicht die Hauptfigur. Die Hauptfigur wird gespielt von, jetzt, oh Gott, die haben alle so französische Namen, wer ist das jetzt? Ged Elmaleh oder so ähnlich, heißt der Mann. Der ist sozusagen der beste Kumpel und der Kollege von der Danny Boone-Figur. Und die beiden sind so Park-Service-Menschen vor einem Luxusrestaurant in der Nähe des Eiffelturms. Da können dann so ganz reiche Menschen eben mit ihrem Ferrari vorbrettern und einfach aussteigen, den Schlüssel dem Typ in die Hand drücken und dann essen gehen. Und der fährt das Auto dann weg und parkt es dann. Das ist eben deren Job. Und die beiden verdienen natürlich, wie man sich das in diesem Job denken kann. Du kannst zwar immer schicke Autos fahren und bist dauernd von reichen Menschen umgeben, aber selber bist du natürlich ein armes Würstchen und verdienst nicht viel. Deshalb wohnen die beiden so in so einer WG zusammen und unsere Hauptfigur François hat eine Freundin, die er gerne heiraten möchte und würde eben Danny Boone gerne aus der WG schmeißen, weil er natürlich davon ausgeht, wenn die dann ja sagt, dann muss sie ja bei ihm einziehen und dann kann er natürlich da nicht mehr den anderen Kerl wohnen haben. Und relativ schnell scheitert das aber sein Heiratsantrag, sagen wir mal, fällt nicht so auf fruchtbaren Boden. Sie wäre lieber Freunde geblieben.
Okay.
Und sie kennen sich schon seit der Kindheit und sie hat ihn immer so betrachtet als ist alles super, aber heiraten, den armen Schlucker, das fand sie jetzt nicht so cool. Und außerdem ist sie mit ihrer Buchhandlung fürchterlich verschuldet und das muss sie alles erstmal regeln, bevor sie sich an so einen Quatsch ranwagen kann. War also vielleicht der falsche Zeitpunkt. Und dann kriegen wir parallel noch eine andere Geschichte erzählt von einem sehr, sehr reichen Schnösel, der ist irgendwie Vorstandsvorsitzender von irgendeinem riesen Konglomeratsquatsch irgendwas. Und der betrügt seine Frau mit einem Supermodel und die erwischt ihn dann dadurch, dass er fotografiert wird mit diesem Supermodel auf der Straße von irgendwelchen Paparazzis und das landet dann in der Zeitung. Und auf diesem Foto ist zufällig, weil er da gerade entlang spaziert ist, eben auch noch unsere Hauptfigur François mit drauf. Steht direkt neben dem Supermodel. In dem Augenblick, wo der Fotograf abgedrückt hat, lief er da halt gerade vorbei. Mhm. Also schön konstruiert für den Film, extra so, dass das funktioniert. Die Geschichte, die sich dann entspinnt, nämlich was jetzt passiert ist. Unser superreicher Vorstandsvorsitzender konstruiert sich eine Geschichte, dass er da nur so abgelichtet wurde, weil er derjenige war, der zufällig mit auf dem Foto war. Und eigentlich ist das Supermodel mit diesem Typen zusammen. Und,
klar.
Und deshalb bietet er jetzt beiden Geld, damit die diese Nummer spielen für die Presse und für die Privatdetektive, die seine Ex-Frau oder noch Frau, mit der er verheiratet ist und die jetzt natürlich mit Scheidung droht. Damit das alles sich ausgeht, müssen die das jetzt spielen. Und dann wird unsere Hauptfigur, eben der arme Schlucker François, mit diesem Supermodel zusammengetüdelt. Sie bekommt 20 Millionen dafür, er 32.000 Euro. Und das ist so ein bisschen ein kleines Ungleichgewicht, was dann vielleicht noch wichtig wird im Laufe des Films. Und die spielen das halt nun für beide Seiten der Verfolger. Also zum einen hat die Ex-Frau von dem reichen Typen Privatdetektive engagiert, um rauszukriegen, ob diese Story stimmt. Und zum anderen hat unser reicher Schnösel auch Privatdetektive engagiert, um zu gucken, dass der Typ, den er da engagiert hat, nicht seine Geliebte anfasst. Und dann wird das halt eine typische französische Komödie und vielleicht stehen dann auch Romantiken hier und da und rechts und links. Und am Ende hält das alles nicht so wirklich gut zusammen. Also für mich geht der Film auch irgendwie ein bisschen falsch aus. Also natürlich finden sich da die Richtigen, die sich finden müssen, wie es sich gehört für so eine Romantikkomödie. Aber für so manche Figuren in diesem Film endet das dann auch irgendwie so mit so einem, wo man dann sagt so, ach nö, wenn jetzt, wenn dann Happy End, dann bitte richtig. Und dann hätte ich jetzt auch gern das, und ich will es jetzt nicht verraten, aber irgendwie ist es für mich nicht so ausgegangen, dass ich so endgültig glücklich war, wie ich aus so einer französischen Rom-Com am Ende rauskommen möchte. Und zwischendrin ist natürlich wildes Tohuwabohu und viele blöde, lustige Scherze. Und insgesamt hat es schon so das Gefühl von so einem Danny Boone-Film, auch wenn er den jetzt nicht geschrieben hat oder so. Er ist da, läuft da halt immer mal wieder durchs Bild. Und ich fand den so ganz nette Unterhaltung. Ist jetzt nichts Besonderes, aber so für so 6 Punkte oder so hätte ich den schon, oder 6,5 vielleicht, kann man den schon einsortieren. Mhm. Und mal Lust auf so eine einfache französische Wegwerf-Romcom hat, dann funktioniert der.
Wegwerf-Romcom.
Ja, den habe ich wahrscheinlich in einem Jahr locker vergessen oder so, aber für den Abend hat er mir Spaß gemacht, sodass ich ihn zu Ende geguckt habe.
Oh, gut.
Okay.
Ja.
Ja, also wenn ihr mal Ferraris parken in Frankreich gucken wollt, dann.
Ja, warum nicht? Ja. Nach einem der 3 Titel Ausschau halten.
Und natürlich Karl Lagerfeld. Immer wenn so französische Filme in Paris spielen und irgendwie ein Model mit Thema ist, dann muss Karl Lagerfeld durchs Bild laufen. Das scheint so ein Gesetz zu sein. Hatten wir in der Sneak jetzt auch schon mehrfach irgendwie in so französischen Komödien, dass Karl Lagerfeld immer mal hier und da auftaucht.
Tja.
Hm.
So auch hier wieder. Ja.
Sehr Stefan. Schön.
Ich was hast du gar nicht. Du möchtest nicht?
Nee. Ja, aber du hast es. Ich habe wieder Sneak an meinem eigenen Fernseher gespielt und mir irgendeine Zahl ausgedacht oder meine Frau hat eine Zahl gesagt und dann sind wir bei Feuchtgebiete gelandet.
Ich verstehe wirklich nicht, warum du das tust, Stefan. Wirklich. Ja,
warum gehen wir die Sneak? Also ich meine,
nee, das ist was anderes. In der Sneak schaut man ja dann Filme, die so noch nicht in Umlauf sind und wo man dann eben manchmal ja, also sowas bekommt, wo man vollkommen unvoreingenommen rangeht, noch nie von gehört und so weiter. Aber wenn du jetzt in irgendeinem Portal nach dem Zufallsprinzip was anderes, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr viel größer, dass du irgendwas anschaust, was du aus gutem Grund noch nie anschauen wolltest. Oder?
Ja.
Jein, also ich finde ich nicht so wahnsinnig anders. Also ich meine jetzt
ist
tatsächlich Zufall und bei dem anderen spielen halt irgendwelche komischen marktpolitischen, den Film geben wir nicht für die Sneak frei oder so ein Quatsch noch mit rein. Aber im Grunde, irgendwer bestimmt, was ich gucke und das gucke ich dann. Also finde ich so anders.
Okay, Stefan, erzähl uns, was es geworden ist.
Ja, es ist halt ein Film über ein 18-jähriges Mädchen, die 18-jährige Frau, die ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper hat als viele von uns, würde ich mal sagen. Und sie versucht, also es geht da ein bisschen hin und her, jedenfalls irgendwann versucht sie eine Intimrasur durchzuführen, die geht aber irgendwie schief. Dabei zieht sie sich eine Analfissur zu und muss dann irgendwann ins Krankenhaus und wird operiert.
Da beginnt das Buch an der Stelle.
Ja, der Film beginnt so ein bisschen auch da, aber irgendwie ist dann, also schneiden sie da ein bisschen hin und her. Und dann verzögert sie die Gesundwerdung wieder ein bisschen, um irgendwie sie mit einem Pfleger ein bisschen anzuflirten und versuchen, ihre Eltern wieder zusammenzubringen. Und dann gibt's halt immer wieder so Rücksprünge in andere Zeiten, wo sie dann halt quasi so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt und so. Ja, okay gespielt, nett gefilmt, aber also die Geschichte an sich ist halt einfach zu drastisch und zu intensiv, als dass ich das gerne sehen möchte.
Also. Als dass du es gerne sehen möchtest oder als dass du es glauben könntest?
Ja, glauben. Glauben ist sowieso einfach so weit weg. Aber da sind halt Themen dargestellt und diskutiert, die man, finde ich, jetzt in einem Film für einen Sonntagabend oder was auch immer es war, einfach nicht sehen möchte.
Du möchtest keine Analfissuren auf deinem, an deinem Abendessentisch?
Nee, muss nicht so sein. Also, mein Gott, wenn das, ich habe es hier im Kindergarten gemacht, das macht mir jetzt nichts, dass man darüber spricht, aber einfach so dieses Überdramatisieren, dauernd taucht irgendwo Blut auf, dann Urin und Kot und dann wird er irgendwo hingeschmiert und sonst irgendwas. Nee, das ist total unappetitlich und das ist, nee, das muss nicht sein.
Jetzt hast du
was gesagt, das den Problem.
Du hast genau den Satz gesagt, der so, der ja das Ziel ist von dieser Erzählung, würde ich sagen. Das muss doch nicht sein.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin auch nicht sicher, ob ich dieses Zufallsspiel weiterspielen möchte.
Wie grafisch ist das denn? Ich meine, ich habe das Buch gelesen und fand es dann meistenteils einfach nur irgendwie so ein bisschen erheiternd, wie das beschrieben ist. Ja. Weil man sich ja dann auch selber überlegen kann, inwiefern man sich alles, was da so beschrieben wird, wenn es irgendwie um Exkremente geht und so, inwiefern man sich das vorstellen muss oder inwiefern man das einfach so vor sich hin liest und nicht zu viele Gedanken daran verschwendet.
Hast du es gut?
Hier hast du keine Wahl, oder wie?
Nee. Ja, auch wenn ich sowas lesen würde, ich denke halt immer in Bildern und dann passiert es halt immer, ist das immer sofort da. Hier sieht man auch eigentlich zu viel. Also.
Okay.
Und sei es nur, ja, manchmal wird es halt nur beschrieben und dann sieht man Ergebnisse oder sowas. Was halt auch total unappetitlich dann wird.
Verstehe.
Ja. Ein absolut nicht empfehlenswerter Film.
Okay.
Ja. Sehr unschön.
Irgendwelche positiven Dinge, die man an diesem Film finden kann oder gar keine?
Mir fällt nichts ein, aber ich versuche ihn auch aktiv zu verdrängen.
Okay.
Ich überlage ihn einfach mit allem. Ich gucke jeden Tag stundenlang YouTube-Videos von irgendwelchen Themen, damit das drüber lagert.
Oder kann ich dir nachher ein schönes schicken? völlig andere Baustelle, aber das lagert drüber.
Sehr gut.
Du hast also nicht mal irgendwie was, weiß ich nicht, irgendwas Lehrreiches über Schamhaarentfernung oder so, irgendwas gelernt, wo man sagen kann, hier, das kann ich noch brauchen oder nichts dergleichen. Schade. Ich wollte irgendwas Positives vielleicht noch aus dir rausquetschen, aber offensichtlich.
Also was ich total positiv finde, ist, dass wir es bisher zumindest geschafft haben, über diesen Film zu sprechen, ohne die Autorin auch nur zu nennen. Da wäre ich total dafür, dass wir es dabei lassen und über was anderes sprechen.
Ja, was ist denn noch so passiert?
Oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder das Dokument finden. Ich weiß gar nicht, wo ihr hin wollt.
Wir haben Beschwerden erhalten in sehr, sehr freundlicher Form, wie es üblich ist für unsere Hörer. Es gab wohl Schwierigkeiten mit den, jetzt müssen wir ganz genau gucken, dass wir das auch genau erklären, mit den Sprungmarken, wenn man MP3 verwendet hat und nicht Overcast als Podcast-Player benutzt. Oder auf der Webseite war.
Genau. So ist es richtig.
Wir kodieren unsere MP3s oder seit, weiß ich nicht, ein paar Wochen oder so mit einer variablen Bitrate. Das heißt, oh Gott, erklär du das, das kriege ich eh nicht zusammen.
Naja, es ist ja so, also MP3 versucht ja möglichst viele Bits zu sparen, damit die Dateien nicht so groß werden, indem es, um es kurz zu fassen, sozusagen die Sachen, von denen MP3 glaubt, dass man das menschliche Ohr sie eh nicht hören kann, einfach weglässt. Und natürlich will man möglichst sehr kleine Dateien, damit die auf dem Telefon nicht so viel Platz wegnehmen und auch sonst sich schnell runterladen lassen und so. Und bei uns auf dem Server nicht so viel.
Nicht so dick ist.
Unser Server auch irgendwie das alles speichern muss und ein paar hundert Folgen und so. Deshalb will man kleine Dateien und deshalb hat MP3 eben so eine Vorgabe, wo man eben sagt, pass auf, mach bitte nur 96.000 Bits pro Sekunde zum Beispiel. Und dann versucht es das eben zu machen. Und da gibt es halt mehrere Ansätze. Zum einen kann es ja einfach immer für jede Sekunde 96.000 Bits nehmen. Aber das ist natürlich zum Beispiel möglicherweise zu wenig in dem Augenblick, wo die Musik kommt oder wo jetzt alle durcheinander reden.
Das kommt bei uns nicht vor.
Ist aber möglicherweise auch viel zu viel in den Sekunden, wo, wo wir gerade schweigen oder wo wir gerade irgendwie nachdenken oder nur jemand irgendwie ganz leise irgendwas nuschelt oder nur ein Geräusch macht. Da ist da natürlich 96.000 verschwendete Bits. Und deshalb gibt es ein weiteres Verfahren, das nennt sich variable Bitrate. Da versucht der Encoder, der dieses Ding kleinrechnet, sozusagen die Menge an Bits so zu verteilen, dass er sich ja vielleicht entweder versucht, eine konstante Qualität zu halten oder irgendeinen Durchschnittsbitrate am Ende zu treffen, und eben hier mal weniger verwendet, wenn wir irgendwie schweigen und nachdenken, und da, wo drüben, wo die Musik ist, mal mehr Bits zu verwenden, damit das alles irgendwie cool klingt und im Mittel immer noch eine kleine Datei rauskommt. An sich total sinnvoll, gerade bei Podcasts, weil in Podcasts eben im Gegensatz zu Musik auch mal geschwiegen wird und sich da halt echt viel einsparen lässt, und weil Sprache, die eigentlich weniger Bits braucht, und Musik, die sehr viel mehr Bits braucht, irgendwie gemischt vorkommen. Das ist ja eigentlich zum Beispiel in Musik, wofür MP3 mal erfunden wurde, gar nicht mal so üblich, aber bei Podcasts wäre das halt super sinnvoll, das zu benutzen.
Ja, toll.
Und deshalb haben wir das irgendwann mal angeknipst. Stellt sich aber raus, war eine blöde Idee, weil tatsächlich das mit den Sprungmarken dann nicht mehr so einfach ist. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du benutzt immer eine feste Anzahl Bits für jede Sekunde, und ich sag dir jetzt, spring mal zu Minute 37 und 41 Sekunden, dann brauchst du nur einen Taschenrechner und kannst 96.000 mal die Anzahl der Sekunden rechnen, und dann weißt du, zum wievielten Megabyte, Kilobyte und Byte du springen musst, wo diese Sekunde anfangen wird. Das kannst du einfach ausrechnen, weil es ist ja konstant. Nur wenn du jetzt variable Bitrate benutzt hast und ich sage dir, spring mal zu 37, 42, dann hast du keine Ahnung, wo du hinspringen sollst, weil du ja nicht weißt, wie viel Bits er da so verwendet hat zwischendrin. Und demzufolge brauchst du dann so eine Art Inhaltsverzeichnis, der dir angibt, wo du denn hinjumpen musst in der Datei, wenn du eben eine bestimmte Stelle anspringen möchtest. Und diese sogenannten Seek Tables, die sind mal irgendwann spezifiziert worden, und damals hatte man nur so 3,5-minütige Musikstücke oder sowas im Sinn, als man das gemacht hat, und hat die Dateien in 256 Sprungmarken sozusagen aufgeteilt und hat für 256 Adressen abgespeichert, wo man ungefähr hinspringt, was natürlich bei einer 1,5-Stunden-Show halt einfach super wenig ist, um da irgendwie präzise irgendeine Marke zu treffen. Und es gibt dann Standards, die das genauer gemacht haben. Die sind auch noch gar nicht so lange auf dem Markt. Ich glaube, seit 1999 oder so. Also, hätte man mittlerweile mal implementieren können, aber hat man ja halt nicht.
Ah, mein Gott.
Und das sind im Internetzeitalter nur sowas wie 3 Jahrhunderte oder so. Aber jedenfalls hat man nicht gemacht. Endergebnis, wenn du heutzutage in variablen Bitraten MP3s in so langen, wie wir sie produzieren, springen willst, dann ist das mit den meisten Podcast-Playern einfach nicht sinnvoll möglich. Die springen dann zwar, aber halt nach solchen wilden Schätzungen. Und je weiter hinten das Kapitel liegt, umso größer wird der Fehler.
Das kann man viel weiter nehmen, gell? Das ist echt krass.
Ja, da liegt man dann irgendwie locker mal 4 Minuten daneben oder sowas, und da springst halt irgendwie das Kapitel, also in der einen Fehlermeldung, die uns der Erik geschickt hat, hieß es halt so, ab dem Kapitel Jobs ist da irgendwas kaputt, und springst halt das Kapitel mit dem Film, wo du Steve Jobs besprochen hast, an und landest halt irgendwo in der Besprechung, wo Christoph über Whisky redet, und da ist halt weit und breit nichts von Steve Jobs, und ich so, hä, was ist mit dem Kapitel los? Und Overcast ist offensichtlich einer, der das hinkriegt, weil der wahrscheinlich vorher die Datei einmal komplett durchliest, wenn er die runterlädt. Also der scannt die einmal durch und erstellt sich seine eigene Seek Table oder sowas in der Art. Das kann man natürlich machen. Ist halt aufwendig zu programmieren, geht aber natürlich, weil in dem Augenblick, wo du sie komplett liest, siehst du ja, wie die Bitrate schwankt, und kannst das natürlich dann selber mappen und dir selber deine Seek Table bauen. Aber wenn du eben nur den Header von der Datei vorne liest, dann weißt du halt nichts. Und insofern, das Ergebnis ist, die allermeisten Podcast-Player, Downcast war zum Beispiel einer derer, die uns genannt wurden, die das nicht machen, aber es gibt wohl noch viele mehr, die das nicht machen. Mhm. Und damit ist MP3 mit variable Bitrate wohl im Moment einfach keine Option für Podcasts, und wir haben die Konsequenz gezogen und haben es wieder auf konstante Bitrate zurückgestellt.
Das heißt, die Sendung, die ihr jetzt hört, müssten die Sprungmarken alle wieder richtig funktionieren.
Richtig. Die Alternative ist natürlich, dass man irgendwie bei uns den MP4-Feed abonniert oder meinetwegen auch den Orbis-Feed, wenn man einen, oder Opus, wenn man einen Player hat, der das kann. Das sind Formate, wo die Containerdateien ein bisschen anders sind und da ist es dann teilweise so, dass es einfach vernünftige Sprungtables gibt und
genau.
Und dann funktioniert es da einfach.
Jetzt haben wir wieder ganz viel über Podcast-Technik gelernt und Audiotechnik und so.
Tja, wie gesagt, ich hatte da einfach gedacht, so VBR wird jetzt von Auphonic angeboten, ist ja an sich sinnvoll, machst du das mal.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja, voll.
Wir haben das ja dann auch, als die Meldung kam, es war lustig, dass es seit 10 Wochen oder so bestimmt so ist. Und dann an einem Tag kommen 2 Meldungen, so, hier ist irgendwas kaputt bei euch. Wir haben das beide nachgeprüft und konnten es halt echt nicht nachvollziehen.
Gut, aber wir hatten eben jetzt eine richtig lange Folge, ja? Und dann fällt es halt viel mehr auf als bei kurzen Folgen.
Ja. Man hätte jetzt auch argumentieren können, dass wir jetzt einfach richtig langweilige Kapitel hatten, die man überspringen wollte.
Die Leute haben jetzt zum ersten Mal versucht zu springen. Kann natürlich auch sein.
Also wir werden das nicht ergründen oder die Hörer, schreibt das nicht, wir wollen das nicht wissen. Jedenfalls, jetzt ist es halt aufgefallen und wir haben es zurückgestellt. Ist jetzt wieder alles gut.
Genau.
Schön.
Ja, aber schön ist zu wissen, dass es eben verwendet wird, die Sprungmarken.
Was ja immer schon findest du?
Naja, wir machen uns beim Schneiden immer die Mühe, diese Sprungmarken einzubauen. Du musst das suchen, du musst die richtige Stelle finden, du musst dir irgendeinen Begriff zu ausdenken und so. Dann finde ich es ganz gut, wenn es jemand verwendet.
Ja, ich finde es besser, wenn jetzt Leute sagen, okay, wenn die wieder über Alkohol reden, dann skippe ich das Kapitel. Statt die andere Konsequenz zu ziehen und sagen, die reden so viel über Alkohol, ich höre das nicht mehr. Und ich mache das bei anderen Podcasts genauso. Ich habe auch, ohne jetzt Namen zu nennen, es gibt Podcasts, die ich höre, wo ich weiß, die haben einen so einen Bereich in der Sendung, der geht dann immer so 10 Minuten oder so und es nervt mich. Ich mag diesen Teil in der Sendung einfach nicht. Und dann skippe ich den weg. Und wenn die keine Kapitelmarken hätten, eine Zeit lang würde ich wahrscheinlich spulen und irgendwann würde ich vielleicht einfach aufgeben. Und insofern finde ich das nicht schlecht, zu wissen das.
Wie ist es denn, wenn ich über Teile hinweg skippe, ist dann iTunes der Meinung, ich habe das gehört oder nicht?
Kann iTunes überhaupt Kapitel marken?
Nee, ich meine nur, das ist dann mein iPod der Meinung, ich habe den Podcast komplett gehört oder nicht?
Dein iPod ist immer dann der Meinung, dass du es komplett gehört hast, wenn du sozusagen die letzte Sekunde hörst und hinten gegen die Wand fährst.
Alles klar.
Dann denkt er, jetzt ist gut, jetzt hast du es gehört.
Okay.
Ja.
Zumindest war das früher so. Ich nehme an, es ist heute immer noch so. So viel dazu.
Genau. Auch über Podcast-Technik gesprochen, ich wollte die Überleitung schon die ganze Zeit machen, haben wir am Donnerstag, als wir uns mit den Pod-Applern getroffen haben, das ist der Frankfurter Podcast-Treffen, da war mal wieder Stammtisch. Und ja, wir saßen gemütlich im Wir-Komplizen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beugen soll, damit ich das richtig verwendet kriege, zusammen und haben dort den einen oder anderen Podcast-Kollegen getroffen und über alles Mögliche geplaudert. Was irgendwie schön ist, man trifft Leute, also da ist es mir jetzt am Donnerstag wieder so explizit aufgefallen, die halt sich für ganz andere Themen interessieren, da total drin sind in ihren Themen, ob das jetzt irgendwie hier Abenteuerspiele, wie heißen die, D&D und diesen ganzen Kram.
Rollenspiele
sind oder Bücher oder alles mögliche andere. Und trotzdem aber die gleiche Passion fürs darüber reden und die gleichen Schwierigkeiten, einen Podcast zu machen und am Laufen zu halten, stoßen. Und das ist irgendwie immer sehr schön, wenn man sich da trifft und drüber redet.
Ja. Ja, also ein gemeinsames Thema und halt viele unterschiedliche Themen. Das ist schon irgendwie, hast du dieses verbindende Element. Und irgendjemand hat gerade.
Geht gerade los.
Vielleicht war es meins. Ich habe es jetzt mal in Flugmodus gemacht. Nee, meins ist es nicht, weil meins ist jetzt im Flugmodus. Okay, hören wir darüber hinweg. Hier dreht ein Handy durch. Vielleicht haben die Hörer das gar nicht gehört. Vielleicht denken sie sich, wir spinnen gerade, aber da war in unseren Kopfhörern war eigentlich nicht zu hören. Pottäppler, also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist zum einen, Christoph war endlich mal dabei. Und Christoph hat Bier getrunken, das gehört jetzt zwar alles nicht hierher, aber das ist das, was bei mir am
Skandal.
Er trinkt ja sonst nie Bier und dann hat er 3 Sorten getrunken und dann fand er die auch noch gut. Das hat mich total geflasht. Wir wurden gefragt, wann Claudia mal mitkommt. Claudia, was ist da los?
Wurde nie gefragt.
Wir haben nicht Bescheid gesagt. Ja, das war schon ein bisschen.
Nö.
Das ist ein Skandal. Okay, wir sagen dir beim nächsten Mal Bescheid, weil wir haben irgendwie gesagt, so, ja, das ist hier Nummer 3 und Nummer 4 fehlt noch. Und dann wurden wir alle angeguckt, so nach dem Motto, ja, stimmt, ihr seid 4, was ist da los? Wo ist Claudia? Und dann,
Tja, da kann ich nur sagen.
Mussten wir sparsam in die Wäsche gucken.
Ich finde jetzt mal raus, wann das nächste Mal ist und dann sage ich es dir jetzt schon.
Irgendwie Anfang März, 2., 3., 5., irgendwie sowas.
Ja.
Und eigentlich war das ja nur, also es gibt ja immer 2 Sorten Treffen beim Pottäppler. Einmal so ein bisschen mehr zum ernsthaft reden. Das ist dann so das Treffen, was nicht in der Kneipe stattfindet. Das gibt's dann beim nächsten Mal wieder. Und dann eben so das lockere Beisammensitzen, wo auch nicht zwingend irgendwie über Podcast geplaudert werden muss, sondern auch so ein bisschen einfach das, was man sich gegenseitig auch mal kennenlernt und eben nicht immer nur irgendwie über dieses eine Thema redet. Das war dann jetzt eben dieses Kneipen-Stammtisch-Treffen.
Ja, da wäre ich sehr dafür.
Ja. Ja gut, also ich meine, muss ja nicht zwingend technische Themen sein, gell? Also ich meine, es wird auch viel darüber geredet, was weiß ich, wie viele Kommentare habt ihr so, wie macht ihr das, wie versucht ihr das zu irgendwie zu kitzeln, dass mehr Kommentare kommen oder ist euch das egal oder es gibt so viele Themen eben darüber, wann sendet man, muss man einen festen Sendetermin haben, all diese, also alles, was uns so umtreibt im Zusammenhang mit dem Podcast oder mal umgetrieben hat im Laufe der Jahre, was wir irgendwann mal entweder einfach aus dem Bauch raus entschieden haben oder eben nicht und die Erfahrungen, die man so gemacht hat, das haben natürlich alle anderen auch und vielleicht haben die andere Lösungen gefunden oder die einen kommen dann und sagen, ja, auch unsere Facebook-Community, das funktioniert so gut und so und dann machen wir alles über Facebook und die nächsten haben ihre Show an irgendeinen großen, sowas wie Spotify oder Deezer oder so irgendwo sich da angemeldet und sagen, ah, das bringt uns voll viele Hörer und so und all diese Dinge kann man ja mal diskutieren mit denen, die im selben Boot schwimmen und das vielleicht anders gemacht haben oder anders gelöst haben und ja, ist einfach ein schöner Austausch immer wieder. Und natürlich wird da auch dann geredet, hier das Mikrofon und das Mikrofon und wie hast du deinen Server konfiguriert und so. Aber eben bei weitem nicht nur. Also da geht es auch um all die anderen Themen drumherum.
Ja, dann sag mal Bescheid.
Ja, gut, dann haben wir noch ein bisschen was zum Spielen, oder?
Ja, ich konnte jetzt leider nicht rausfinden. Da, 2. März.
Sehr gut.
Und unter Vorbehalt gibt es die nächsten Pottäppler.
Ich glaube, da habe ich ein Blog-Seminar, aber lass uns darüber später einfach nochmal sprechen.
Genau.
Es ist nicht, also so ein Blog-Seminar für so Blogger ist nicht so weit weg von dem Podcast.
Funny. Ja, genau.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Blog-Seminar über Lehrerpersönlichkeiten. So, okay. Stefan.
Ja, ich möchte ein Kartenspiel, das nennt sich Cards, empfehlen. Es ist ein Ein-Personen-Spiel. Das heißt, man spielt es nur mit sich selber. Und wenn man es einmal gespielt hat, ist es vorbei.
Aha.
Und,
ich kann nicht neu anfangen.
Nee.
Weil?
Aber es kann halt lange dauern. Also ich spiele es jetzt seit Weihnachten und bin irgendwie 5 Karten weit gekommen.
Aber es kann auch schnell vorbei sein, oder?
Nee, weiß ich nicht. Also ich habe es jetzt erst so, also wie gesagt, ich hab 5 Karten geschafft und es ist so, das ist, ja.
Muss man die erst häkeln oder warum erst 5 Karten seit Weihnachten?
Weil du den Stapel, den Kartenstapel kriegst du, der ist da und den spielst du von oben nach unten durch und die Karten haben halt bestimmte Aufgaben. Manche Aufgaben kannst du ganz locker mal eben lösen, also irgendwie ich will jetzt eigentlich gar nichts verraten. Also du musst irgendwas tun oder es muss irgendeine bestimmte Situation passieren oder du musst dir über irgendwas Gedanken machen oder sonst irgendwas. Und dann, wenn das klar ist, dann entweder trägst du es mal ein auf eine Karte oder du machst dir einfach nur bewusst oder sonst irgendwas. Und dann kannst du die nächste Karte umdrehen. Und das ist quasi immer zwei Teile. Also einmal auf der Vorderseite steht, wann du die Karte umdrehen kannst. Also wenn du, keine Ahnung, auf der vorherigen Karte den Rechtschreibfehler gefunden hast. Aber die vorherige Karte geht nicht um diesen Rechtschreibfehler, sondern da stehen irgendwelche Sachen, die du machen sollst oder worüber du mit jemandem sprechen sollst oder was du machst. Einfach Aufgaben oder
okay, also stopp.
Ideen.
Ja. Ist das Ganze findet auf einer Webseite oder in deinem Handy Nein. oder sonst wo?
Ja.
Ach so, es ist eine Realwelt. Okay.
Genau.
Oh, und jetzt das, bin ich total enttäuscht.
Und wieso? Du legst das bei dir daheim irgendwie auf den Schreibtisch und legst die oberste Karte rum und da steht irgendwie, gestehe deiner Freundin, dass du beim Masturbieren an andere Frauen denkst. Dann musst du irgendwann die Gelegenheit finden und das machen und für dich ehrlich sein, dass du das jetzt gemacht hast und dann drehst du die um und machst die nächste, oder?
So genau.
In etwa.
Genau so. So dramatisch war es bisher noch nicht.
Nee, aber ja, ich wollte ein anschauliches Beispiel machen, aber so ungefähr.
Genau. Ja.
Also ich fand, dass das jetzt total toll klingt und habe mich schon darauf gefreut, es auf mein Handy runterzuladen.
Dass ich den Satz nochmal von dir höre.
Können wir das rausschneiden und irgendwie als Klingelton verwenden?
Ja, Claudia fordert die Digitalisierung von Echtweltspielen. Unfassbar.
Ja. Okay.
Funktioniert sicherlich auch, wenn es sowas auf dem Handy gäbe oder so.
Also müsste man sich das, wo kriegt man das?
Also ich habe es von meinem Cousin zu Weihnachten gekriegt.
Ah.
Der sich das hat auch schenken lassen.
Okay.
Und wollte, dass wir das quasi gleichzeitig spielen, zusammen getrennt und da was ganz Schönes eben, weil man dann immer mal sich austauscht und wie weit bist du, welche Karte hast du umgedreht und jetzt hängen wir gerade an so einer Karte, wo man eben so eine Checkliste erfüllen muss, also gibt es irgendwie 30 Punkte drauf und 15 davon musst du irgendwie geschafft haben.
Da kann halt jeder andere machen dann.
Genau, ja, oder es sind halt Sachen, die man nur so quasi für sich selber entscheiden muss. Irgendwie irgendwas mit Seitensprung steht drauf und ja, dann habe ich für mich entschieden, dass ich irgendwie, oder ich hatte, die Jenny war da, genau, wir haben da über diese Karte diskutiert und hat sie gemeint, ja, du hast aber heute Mittag hast du mein Handy benutzt, das heißt, du hast dein iPhone betrogen. Ja, stimmt irgendwie und damit hatte ich es ja erfüllt. So, also es steht auch in der Spielanleitung so, das Spiel möchte auch beschissen werden und irgendwie gekämpfen und machen und das ist total lustig.
Okay, ja. Ich habe ja bald Geburtstag, das werde ich mal direkt auf meinen Wunschzettel schreiben.
Genau, das heißt Cards, die Partie deines Lebens, Huch and Friends Verlag.
Okay.
Das heißt aber auch, wenn du sagst, du spielst das mit deinem Cousin, aber auch irgendwie unabhängig und so nebeneinander her, bedeutet dass ihr dieselben Karten habt, ist klar, ihr habt das gleiche Spiel gekauft, aber jeder hat die auch in der gleichen Reihenfolge.
Ja, du darfst die Karten auch nicht mischen, also die bauen irgendwie logisch aufeinander auf.
Klar, sonst würde das mit dem Rechtschreibfehler auf der vorherigen Karte ja auch zum Beispiel gar nicht gehen. Verstehe, okay.
Das war schwer, den zu finden.
Echt?
Er hat ihn vermeintlich gefunden, hat er gemeint, ja, der Rechtschreibfehler war doch das und das. Irgendwie ein falsche Verwendung von einem Genitiv. So, nee, war es nicht. Da stand statt, weiß ich nicht, irgendwas, also richtig zwei Buchstaben vertauscht. Ja.
Okay. Ja, cool.
Ja, sehr schön. Also sehr unterhaltsam irgendwie. Und dann spielst du das mal wieder und ja, ich habe jetzt irgendwie eine halbe Woche wieder nicht reingeguckt. Ich muss jetzt mal gucken, was ich eigentlich jetzt tun muss, gerade als nächstes.
Okay, erinnert
mich irgendwie an irgendeinen Film oder sowas, ich weiß gerade nicht.
Also ein bisschen hat es mich jetzt an diesen Emma Roberts Dings-Film, den der Stefan und ich letztes Jahr mal besprochen haben, mit diesem Spiel, was dann so ausartet. Daran hat es mich gerade so ein bisschen erinnert, aber.
Nerve.
Ah, genau, Nerve. Ja. Aber so extrem wird das ja hoffentlich dann nicht.
Ich weiß nicht. Also bei einer Karte muss man sich ausziehen, bevor man sie umdrehen darf. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch.
Man muss das ja nicht in der Öffentlichkeit tun. Oder
ich wollte gerade sagen, solange du es nicht im Büro spielst.
Ja. Hm. Was ist denn hier los? Ja, ich spiele das Spiel. Wie, du spielst das Spiel, du bist auf der Arbeit. Ach, egal. Ja.
Tja.
Gut.
Nun ja.
Du hast noch ein Thema, wenn du möchtest.
Ich habe noch ein Thema, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht möglicherweise schon mal drüber gesprochen habe.
Ja, aber ich möchte eine
Ladenkette empfehlen.
Eine Ladenkette?
Ja, die gibt es nicht nur hier bei uns in Frankfurt, die gibt es auch in Berlin und wahrscheinlich noch in einigen anderen größeren Städten. Und zwar heißen die Kochhaus, gibt es hier in Bockenheim in Frankfurt. In Berlin weiß ich, dass es einen in Kreuzberg gibt auf der Bergmannstraße. Das ist ein Laden, der dir Rezepte verkauft und die passenden Zutaten dazu. Und der Laden ist halt nicht wie ein normaler Supermarkt irgendwie nach, ja, weiß nicht, da hinten gibt es die Kühlwaren und da gibt es das Gemüse und da gibt es das Fleisch und da gibt es den Käse sortiert, sondern dieser Laden ist nach den Rezepten sortiert. Und in dem Laden gibt es auch nur die Zutaten, die zu den Rezepten gehören, die da aktuell drin sind. Die wechseln dann natürlich dauernd. Das heißt, du gehst in den Laden rein und dann siehst du irgendwie so eine Rezepttafel, da steht dann irgendwie drauf, hier gibt's, was weiß ich, irgendwie Hirschrücken mit hast du nicht gesehen. Und dann schaust du direkt an dieser Tafel vor dir runter und dann liegen alle Zutaten, die du dafür brauchst, liegen da so schön portioniert auf dem Tisch, der da dabei ist. Und wenn du dann der Meinung bist, das möchte ich kaufen, das möchte ich essen, dann musst du einfach nur dir einen Korb nehmen und alles einsammeln, was vor dir liegt. Und dann kannst du das mit nach Hause nehmen und da kochen.
Und das ist in Frankfurt in der Leipziger Straße irgendwo, oder?
Richtig, genau, in der Leipziger Straße.
Da war ich schon mal drin, das war voll cool.
Am Anfang fand ich den Laden, also ich bin da mal reingelaufen, weil ich irgendwie so ein Präsent gesucht habe oder sowas. Ich wollte irgendein Kochutensil möglicherweise kaufen und irgendwie sowas ein bisschen, ja, ich wollte so ein, weißt du, so Dinge, die man nicht braucht, aber wo es nice ist, wenn man die hat. Oder ja, vielleicht ein Kochbuch oder irgend sowas wollte ich, habe ich gesucht und bin da reingelatscht und dann habe ich irgendwie, haben die ganz viel davon, die haben Kochbücher ohne Ende, die haben Wein ohne Ende, die haben auch so ein bisschen lesenere, was weiß ich, Biere und Olivenöle und so ein Zeugs. Also auf den ersten Blick wirkt es wie so ein Zubehörladen, sag ich mal. Und dann läufst du da vorbei und plötzlich ist da aber trotzdem eine Kühltruhe mit Lachsfilets drin oder so. Und dann denkst du, hä? Eben hier noch Kochbücher und dann plötzlich hier so, da ist dann auch Butter und Knoblauch und so. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe diesen ganzen Konzept von dem Laden nicht kapiert. Bis ich dann irgendwann nochmal sehr viel später in Frankfurt, das war in Berlin, diese erste Episode, und dann bin ich in Frankfurt nochmal diesen Laden rein und habe das nochmal länger auf mich wirken lassen und dann habe ich erst kapiert, was dieser Laden eigentlich von mir will und dass die ganzen Olivenöle und die Bücher und so alle nur Beiwerk sind, sondern das eigentliche Konzept ist eben, es gibt diese wechselnden Rezepte und es gibt die passenden Zutaten dazu. Mhm. Und was ich an dem Laden so toll finde, ist einfach, dass die Rezepte, alle, die ich bisher gekauft habe, und ich habe da wirklich schon viele gekauft, selbst so ein Kochstümper wie ich kann die kochen, die funktionieren alle. Also ich habe noch keins versaut. Also du gehst da rein und dann kriegst du diese Rezeptkarte, die nimmst du dann natürlich auch mit. Und da sind dann, wenn du die auffaltest, dann ist das im Grunde wie ein etwas besser gemachtes Kochbuch. Du hast dann so ganz, ganz viele Bilder, wo du so siehst, wie das dann so aussieht, während du es zubereitest. Und es steht da wirklich genau beschrieben, was du machen sollst. Und du kaufst diese ganzen Zutaten, das kostet dann so, ja, also du kaufst es immer mindestens für zwei Personen, du kannst es für vier oder sechs, kannst du es dann halt immer so mehrfach nehmen, aber zwei ist so das Minimum und dann kostet ein Teller von irgendeinem normalen Hauptgericht so zwischen 5,50 und 9 €, je nachdem, was es ist. Ja. Wenn es mit Fleisch ist, wird es was teurer, wenn es irgendwie Fisch oder vegetarisch ist, dann geht es eher so auf die 5 € Richtung zu. Und dann kaufst du das, also legst du da irgendwie einen Zehner auf den Tisch oder vielleicht meinetwegen 15 € und dann hast du eben die Zutaten für zwei Personen, gehst nach Hause, packst den Quatsch auf deinen Tisch und dann fängst du halt an, diese Bilderanleitung runter zu kochen. Und ich bin jetzt nicht der große Koch, aber ich krieg die alle hin und die schmecken jedes Mal fantastisch und ich glaube, es liegt zum großen Teil eben daran, dass zum einen sind die Anleitungen gut, also die Rezepte sind gut durchgedacht und vernünftige Anleitungen, es funktioniert alles. Und zum anderen, du hast halt nicht dieses, was man manchmal hat, wenn man irgendwie so ein Rezept liest in so einem Buch und dann geht man los und kauft die Zutaten und dann erwischt man nicht so genau hundertprozentig das oder dann hat man halt, da steht da halt drin irgendwie, du brauchst kleine Kartoffeln und deine Kartoffeln sind aber irgendwie ein bisschen größer und dann stimmen die ganzen Zeiten und alles nicht mehr. Oder du gehst los und du sollst irgendwie irgendein Mehl oder irgendeine Stärke und dann sagt irgendjemand sagt, ja, wir haben da noch so Pulver, das kannst du auch nehmen, so Speisestärke, das geht genauso. Und dann stimmt's halt schon wieder so nicht so richtig. Und dann nimmst du davon die 2 Teelöffel und dann ist die Soße viel zu dick. Und ja, hättest du ja wissen können, dass das Zeug stärker bindet. Ja, so weiß ich aber nicht, weil ich bin halt so ein Kochnoob. Ja,
genau, da wo du bei einem Cocktailrezept weißt, was du mit was substituieren kannst und was dann passiert und genau, weil du einfach schon genug Cocktails gemacht hast, fehlt halt dann beim Kochen und Essen.
Genau, da habe ich einfach eben nicht die Erfahrung.
Ja.
Und genau deshalb, ja, laufe ich dann da halt in so, in, ich sag mal in Anführungszeichen, in so eine Falle rein. Und das ist was hier halt nicht passiert, weil ich eben alle Zutaten aus einer Hand habe und weil ich zumindest bisher da nie irgendwie in so eine Falle gelockt wurde, sondern das funktioniert halt immer. Da steht halt, nimm das Zeug, mach das, schneid das klein, schmeiß das da rein, lass das irgendwie 3 Minuten kochen vor sich hin auf mittlerer Flamme oder so, bis es das und das macht und dann schütt das andere dazu. Und bisher, also ich habe die auch schon, manche habe ich mit meiner Freundin zusammen gemacht, manche habe ich komplett alleine gekocht, und it works, ja. Und am Ende steht dann Essen auf dem Tisch, wo ich dann wirklich das Ding angucke und denke, Alter, geil, was habe ich da gekocht? So, ich wusste gar nicht, dass ich sowas kann. Und,
ja, okay, aber also der Punkt ist ja eigentlich, dass du es nicht kannst. Ne? Also ich finde zwar, das klingt total schlau und du bist offensichtlich total die Zielgruppe davon. Und ich glaube auch, dass es da absoluten Bedarf für gibt und so. Aber für mich klingt das vollkommen unattraktiv. Weil ich liebe Kochen und ich liebe am Kochen, dass ich irgendwo in den Markt gehe oder sowas und mir denke so, oh, was hätte ich denn Lust? Und dann habe ich irgendwie eine Zutat und überleg mir, was würde denn passen und was hast du denn da mal gemacht und wie war das oder hat das nicht so gut funktioniert? Und so gehe ich daran. Und dann am Schluss habe ich was gekocht und sag mir so, ja, cool, das war doch was. Und jetzt da irgendwie in so ein Baukasten-Dings reinzugehen und mir dann vorschreiben zu lassen, wie das Rezept von A bis Z aussieht und dann auch noch quasi nicht so einzukaufen, dass ich irgendwo hingehe, mir die Sachen anschaue, mir überlege, gefällt mir das jetzt, finde ich, das riecht gut oder was auch immer, sondern einfach zu sagen, okay, da ist dein Paket, nimm das, koch das. Das ist halt, also das soll jetzt nicht irgendwie dich abwerten oder die Leute, die es machen, aber es ist im Prinzip eben Kochen für Nicht-Köche.
So. Genau. Dem Robert fehlt halt quasi dir, oder mir wahrscheinlich auch, wenn ich sowas versuchen würde, fehlt halt die Erfahrung, die du hast.
Also, ja, aber ich meine, so, das ist ja, aber okay. In gewisser Weise, ja, lernt man dabei dann was? Ja, wäre das dann so, okay, weil das wäre dann für mich die relevante Frage. Wenn du so anfängst, im Idealfall, oder beim Kochen ist es ja einfach so, durch Erfahrung lernst du, genau wie bei Cocktails und so weiter, und im Idealfall würdest du diesen Bedarf irgendwann abschaffen, indem du dich damit beschäftigst. Wärst du dann irgendwann auf einem Stand, wo du sagst, das war nett und ich habe damit gelernt, aber eigentlich brauche ich es jetzt nicht mehr?
Ja, das ist doch völlig okay.
Ja, ist das so?
Ja, ich finde schon. Ich finde schon.
Okay.
Ja? Also was ich jetzt merke, zumindest für mich, ist einfach, dass ich sozusagen die Scheu verliere vor gewissen Zubereitungsmethoden oder so. Also ich hatte jetzt neulich, hatte ich auf Facebook gepostet, da irgendwie, was weiß ich, Fisch mit Orangenglasur oder so. Wenn ich das vorher gelesen hätte, da hätte ich mich niemals rangetraut. Keine Ahnung, wie man eine Orangenglasur macht oder auch nur ansatzweise, ja. Und mit dieser Anleitung und mit diesen Zutaten, gut, ich habe diesen Gedanken auch schon gehabt, irgendwie ist das so ein bisschen wie bescheißen, ja. Also, aber auf der anderen Seite,
das nicht.
Die Zutaten liegen genauso roh vor mir, wie wenn sie vor dir liegen. Und am Ende muss ich das Gericht daraus zubereiten. Also die handwerklichen Schritte, die sind alle die gleichen und die kriege ich da erstmal ganz hervorragend beigebracht. Und natürlich, irgendwann muss dieser kreative Prozess dazukommen, zu sagen, jetzt mal ohne das Rezept, aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon mal irgendwo aus sowieso und sowieso eine Reduktion gekocht und habe mir angeguckt, wie das so wird und am Anfang ist es ganz flüssig und dann wird es immer fester und das ist der Moment, wo man aufhören muss und dies und das und jenes und habe ganz viele Rezepte möglicherweise schon gekocht und ganz viele Kombinationen irgendwie ausprobiert und dann, genauso wie bei den Cocktails, denke ich, irgendwann kommt der Punkt, wo du eine gewisse Menge Erfahrung gesammelt hast und gewisse Menge an Dingen kombiniert hast und dann irgendwann zu sagen, ach ja, kenne ich, habe ich schon mal gemacht, das geht mit dem, wunderbar, habe ich eine Idee von und dann kann ich das vielleicht auch irgendwie mal Freestyle weiterdenken, ja. Aber dieser Einstieg, der gelingt einfach ganz hervorragend und es ist eben nicht, dass die Hälfte fertig ist und du nur noch irgendwo heiß machen und hin und so, sondern es ist, die Zutaten liegen da alle komplett roh rum und du fängst mit den gleichen Ausgangsbausteinen an, da ist nichts irgendwie pre-processed oder so. Am Ende hast du komplett aus frischen Zutaten ein Essen gekocht und ich will nicht sagen, dass ich das komplett nicht konnte vorher, aber meine Küche, die ich kochen konnte, die war halt einfach auf sehr viel niedrigerem Niveau. Das war halt sehr viel einfacheres Essen. Und dann baue ich da jetzt Sachen, die mich hinterher total begeistern, dass ich sowas gekocht habe. Also wenn es dann.
Also für mich fällt da irgendwie das vom Kochen weg, was eigentlich Spaß macht. Insofern, ich verstehe zwar schon, was du jetzt daran attraktiv findest, aber für mich klingt das irgendwie, als würde genau das wegfallen, was ich am Kochen so schön finde. Und mir geht's auch gar nicht so, also zum Beispiel, ich koche nicht notwendigerweise immer ohne Rezept. Ich liebe es, Rezepte zu lesen, aber eben genau deswegen, weil ich das Rezept lese und dann eben weiß, was davon ich mag oder was davon mir auch gut gelingt oder was davon ich immer schon mal probieren wollte oder sowas oder welche Zutat ich vielleicht lieber durch was anderes ersetze. Und dieser Prozess fällt eben komplett weg eigentlich. Oder der ist nicht so vorgesehen. Aber wie gesagt, ich sehe total ein, dass es dafür eine riesen Zielgruppe gibt und dass es total schlau ist. Also ich will jetzt gar nicht das Konzept irgendwie kritisieren.
Ja, genau. Es ist halt ideal für alle Leute, die noch, keine Ahnung, 10 Schritte weiter vorne sind in ihrer Kochkarriere, als du es jetzt zum Beispiel bist.
In meiner Kochkarriere. Ja.
Ja, ist ja, also, das ist schon.
Ja.
Gibt's da nicht irgendwelche Podcasts in Amerika, die dauernd Werbung für genau das machen?
Ja, es gibt irgend so eine amerikanische Firma, die heißt natürlich irgendwie komplett anders, aber die haben wohl mehr oder weniger dasselbe Konzept. Und da hört man jetzt tatsächlich dauernd Werbung in Podcasts. Und als ich die erste Mal die Werbung gehört habe, habe ich gedacht so, ja, es gibt's hier auch. Das heißt bei uns anders, aber ja, ich kenne das.
Ja.
Ja. Die schicken dir das dann, glaube ich,
auch. Da schicken sie es sogar noch, gell?
Ja, das kannst du hier wohl auch machen. Du kannst dir das irgendwie auch abonnieren, dann kriegst du das irgendwie dreimal die Woche oder so. Musst du irgendwie am Anfang der Woche irgendwo klicken, was du haben willst, und dann kommt das dann immer. Das habe ich nicht gemacht. Ich gehe immer in den Laden, wenn mir danach ist, und lass mich da inspirieren.
Also ich glaube auch, was ich nicht so mag daran, ist dieses, du hast dann genau das, was im Rezept steht, und das wird dann irgendwie, das verwertest du dann. Also mir ist persönlich dieser, weiß nicht, Tim Melzer macht das ja auch oder sowas, dieser Ansatz sehr sympathisch, dieses, wenn du das nicht hast, dann nimm doch das, das würde auch gut passen und sowas. Ja, also ich finde, das ist einfach so eine realitätsnahe Kochsituation, dass du nicht wegen irgendwas kleinem, bescheuerten nochmal zum Supermarkt rennst, sondern dir dann überlegst so, okay, wie könnte ich dieses Problem lösen? Was würde denn auch funktionieren und sowas? Das ist einfach das, was ich total mag, diese Situation.
Ja, aber also was auch noch ein Vorteil ist, den ich noch nicht erwähnt habe, ist, es bleibt nie was übrig. Also du kaufst die Dinge immer in der exakten der Menge, in der sie dann auch verwendet werden. Also wenn da draufsteht, du brauchst dafür irgendwie 3 Nelken oder so gedingste, kleine getrocknete Nelkendingse, die dann liegen da kleine Mini-Tütchen mit genau 3 Nelken, und dann kaufst du die. Und wenn du es eben für 4 Personen kochen willst, dann nimmst du halt 2 Tütchen, dann hast du 6 Nelken. Das heißt, du kaufst auch für jetzt Rezepte, wo vielleicht mal seltenere Zutaten drin sind,
ja, okay,
die du üblicherweise nicht zu Hause hast, gehst du dann nicht los und kaufst dir erstmal ein Glas schwarze Trüffel für 25 Euro, um dann so einen halben davon zu benutzen. Ist jetzt das Extrembeispiel zugegebenermaßen, aber you get the point. Also am Ende ist nichts übrig, und das ist auch ziemlich fantastisch.
Also ich finde an sich schon schön, dass man Sachen auch kauft und sie dann erstmal im Regal stehen hat und beim nächsten Mal sagt, okay, ich hatte doch noch das, so fange ich an, mein neues Rezept. Aber ich verstehe schon, was du meinst, weil es gibt auch Sachen, die sind dann für bestimmte Rezepte, die sind so speziell, dass du jetzt auch nicht zweimal in der Woche nochmal was kochen wollen würdest, wo die gleiche Zutat wird, oder du verwendest nur so wenig davon, dass du in deinem ganzen Leben nie damit fertig werden würdest, da irgendwie die Packung leer zu kochen und so. Insofern, es hat natürlich auch Vorteile, keine Frage. Ja, auf jeden Fall total schlaues Konzept, keine Frage.
Ja, natürlich irgendwie so ein, sagen wir mal, so ein Luxusladen, also so ein Essen. Gut, ist hier nicht so viel teurer, aber wenn du die einzelnen Zutaten so aufs Gramm mal zurückrechnest, ich habe es nie gemacht, wahrscheinlich würde da irgendwas rauskommen, was ich gar nicht wissen will. aber so im Endeffekt, wenn ich mir denke, ich habe dann am Ende so einen Teller gekocht, der kostet dann irgendwie 6 Euro oder so oder 5,50. Wenn ich den jetzt irgendwo essen gegangen wäre, hätte ich das nicht für die Qualität, für das Geld bekommen. Wenn ich es einzeln gekauft hätte und mich da voll auskennen würde und selber weiß, was ich brauche, dann ist das wahrscheinlich am Ende auf den 100-Gramm-Preis deutlich günstiger, vermutlich, weiß ich nicht. Aber mir ist es das dann wert, weil es mir dann auch Spaß macht. Und wie gesagt,
ja, genau. Und du hast dann ja auch so ein Erfolgserlebnis. Du denkst dann eben so, wow, cool, was ich da gekocht habe.
Genau. Genau.
Allein dafür lohnt sich.
Ja. Ja. Kann ich gut nachvollziehen, warum es das braucht.
Sehr schön.
Wenn auch nicht für mich.
Ja, jeder wie er möchte.
Ja.
Ja, das war mein Kochthema.
Schön. Ist irgendwie schon so, das ist halt schon sehr urban, so diese Idee, finde ich so.
Ja, ja, definitiv. Also das ist so, man fragt sich, warum es das nicht schon viel früher gab oder so. Eigentlich, weil es ist jetzt nicht irgendwie was jetzt dringend ein Internet oder sowas. Ich meine, natürlich haben die dann eine App, wo du dann die Rezepte da drin sammeln kannst und so. Und du kannst da über Internet eben immer sehen, was die aktuellen Rezepte sind. Und in der App, die klingelt dann auch immer jeden Freitag, wenn es die neuen Rezepte gibt, dass du dann eben gucken kannst, ob da was dabei ist für dich für die nächste Woche. Aber das bräuchte es ja theoretisch alles nicht. Also diesen Laden hätte man auch schon 1957 aufmachen können, wenn man gewollt hätte. Keine Ahnung, warum das erst jetzt kommt. Aber du hast schon recht, irgendwie, es ist so ein bisschen so ein bisschen Hipstertum ist da schon auch mit drin.
Das hätte ich jetzt nicht so gesagt, aber das trifft schon auch.
Ja, geh da mal rein, guck dir mal die Kunden an. Und die Verkäufer erst.
Okay.
Alle lange Bärte und so, wahrscheinlich.
Gut, wie hieß das nochmal?
Kochhaus, ganz simpel.
Kochhaus, okay.
Und wir kriegen natürlich kein Geld dafür, dass wir das jetzt hier erwähnt haben.
Natürlich nicht.
Warum eigentlich nicht? Schreib mir mal eine Mail.
Eine Frage noch, wie ist das mit Verpackung? Das ist für mich ja so ein ständiges, also ein Thema, an dem ich mich ständig abarbeite, dass es so schwierig ist, einzukaufen, ohne riesige Verpackungsberge zu verursachen. Wie ist das bei denen?
Es geht, also natürlich, wenn du jetzt irgendwie einen Fisch kaufst oder so, dann ist der schon eingeschweißt. Aber wenn jetzt Kartoffeln und Knoblauch und Zwiebeln und so ein Kram, das liegt da einfach alles so rum, das tust du einfach so, wie es ist, in deinen Korb. Und an der Kasse okay. geben sie dann eine große Papiertüte, wo sie das alles reinstopfen und das passt dann schon.
Okay. Also nicht mal so schlimm.
Ja, ich sag mal, wenn du jetzt natürlich sowas hast wie Nelken oder irgendwie, also ich hatte das jetzt für so ein Kuchenrezept, Kuchen, also es gibt immer Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, so in dem Laden, kannst dann so durchgehen, von jedem Vorspeisen gibt es irgendwie 2 oder 3, Hauptspeisen gibt es vielleicht 6 oder 8 und Nachspeisen gibt es dann nochmal 2 und dann kannst du gucken, ob du das irgendwie kombinieren willst oder ob du nur das eine oder das andere kaufst. Jetzt hatte ich neulich mal so einen Kuchen gekauft, den habe ich auch immer noch nicht gemacht, der liegt hier immer noch rum. Und da sind dann so Kleinkram, sowas Sternanis und so, die machen sie dann schon nochmal in so ein kleines Tütchen, weil es ist halt einfach zu fisselig, wenn das nicht verpackt ist, kannst du das ja nicht mal in so einen Gitterkorb tun, das fällt ja einfach durch. Mhm. Aber ansonsten packen sie nicht ein, was nicht eingepackt werden muss.
Okay.
Gut.
Sehr schön, jetzt haben wir wieder Bits verschwendet, weil wir alle geschwiegen haben. So ein Mist.
Ja, wenn ihr nicht noch ein Thema machen wollt, dann
war es das für heute.
Ja, dann würde ich den Hörern danken fürs Zuhören und fürs Einschalten. Auf sneakpod.de ist der Artikel zur Sendung 471, wo ihr uns die Kommentare dalassen könnt. In der letzten Folge gab es ja erstmal die Beschwerden über die über die kaputten Kapitelmarken, aber eben auch Kommentare zur Sendung. Da warten wir auch gerne auf eure. Und die ganzen Amazon- und Flatter-Knöpfe gibt es ja auch alles und Facebook und Twitter und so weiter, ihr wisst das ja. Und wir freuen uns, wenn ihr das benutzt und wenn ihr natürlich nächste Woche für die 472 wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.